Habedere und Servus zu einer neuen Folge Viva la Movilusion, dem besten Podcast der Welt. Und Leute, ihr werdet es nicht glauben, aber uns ist es echt gelungen. Der erste Schritt in Richtung unendlichen Ruhm ist getan, weil die Riesenpromis zu uns jetzt schon kommen und fragen, hey Leute, wir würden gern bei euch im Podcast mitmachen. Und wer sind die Riesenleute, die diesmal dabei sind? Einmal ein alter Bekannter, der Marcel Walz, die Annika Strauß und die Manouche.
Hallo.
Anlass ist heute ein Thema, das der Marcel Walz euch jetzt gleich erzählt.
Ah, ja, so, grüß Gott alle zusammen. Freut mich wieder dabei zu sein und heute haben wir mal den schönen Spaß in der Vergangenheit zu welken und über L'Appetitmort zu reden.
Uiuiuiui.
Geh, Schatz, wo hast denn du das Mikrofon stecken?
Punkt 1, nirgends stecken. Punkt 2. Stell dich das mal vor, bevor du wieder hier in die Luft gehst, Mann.
Also ich bin Manouche, ich bin Schauspielerin seit Jahrhunderten und ich habe die Maman gespielt in L'Appetitmort.
Hi Manouche, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Servus.
Dankeschön, freue mich.
Dann haben wir noch die Annika hier.
Ja, hallo. Freut mich total, dabei zu sein. Hallo Kane, hallo Mike, hallo Manouche, hallo Marcel.
Hi, hi.
Ja. Hi, hi.
Hallo, hallo.
Ich bin die Annika und ich habe in L'Appetitmort 1 und 2 die Dominique gespielt. Die verzogene, missratene Tochter von Manouche, quasi unserer Maman.
Ich bin viel zu jung, um Maman zu sein.
Du hast gesagt, du spielst schon seit Jahrhunderten.
Entschuldigung, ich bin knapp 29.
Wie oft schon?
Früh angefangen.
Als Embryon.
Das ist immer der Klassiker. Ist übrigens noch ein Highlight heute bei uns in der Show. Wir haben das erste Mal weibliche Gäste da.
Danke. Ich habe schon gesagt, nicht gerade en vogue, die Frauenquote,
ja,
hier. Also, da muss sich was ändern.
Wir haben es ja erklärt, darum ist der Korbi heute auch nicht dabei, weil der Korbi ist ja unser Quotenfrauenhasser und da haben wir gesagt, wenn Frauen dabei sind, Korbi, bleib du bitte weg, wir wollen keinen Ärger.
Genau.
Hat er nicht ganz verstanden, aber ich habe jetzt einfach blockiert, bis wir fertig sind und dann ist er wieder
ja,
frei.
Ja, das ändert sich jetzt. Wenn wir jetzt mal als Vorreiter hier dabei waren, also wir drei Frauen, dann trauen sich vielleicht auch andere, ne?
Ja, ja, wir müssen uns dann heute auch ganz fein mit Sexismus zurückhalten. Aber das kriegen wir hin, oder Mike?
Auf jeden Fall. Ach Leute, ihr glaubt gar nicht, was wir abkönnen. Danach zieht ihr den Schwanz an und traut euch nicht mehr ans Mikro.
Sehr schön, da freut man schon richtig drauf. Erzählt mal, wie alt ist jetzt eigentlich L'Appetitmort? Welches Jubiläum feiern wir denn? Ich glaube, dass der fast volljährig wird, oder?
Nein. Also bitte, wie alt soll ich denn dann sein?
Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das war 2008 oder
2009.
Dann wird er 12 und darf praktisch anfangen zu rauchen, gell?
Also ja, quasi ja. Nächsten Februar ist er dann 13.
Ah, okay. Da darf er dann anfangen, Bier zu saufen.
So. Ja. Ich habe mich ein bisschen verrechnet, ich dachte, er wäre schon 15, aber dann habe ich so zurückgerechnet und dann dachte ich mir so, nee, warte mal.
15, so, ach, den hätte ich den ja als Kindergartenkind gemacht, ich bitte dich.
Stimmt, du hattest da heute oder gestern einen Post auf Facebook, gell, mit der Ankündigung, dass er 15 Jahre alt ist, aber schau.
Ja, ich habe die eigentlich direkt korrigiert.
Entschuldigung, ihr könnt alle nicht rechnen.
Ja, ehrlich, wir sind blöd.
Ich habe es auch nicht kontrolliert, ich habe dem Marcel da komplett vertraut und habe mir dann heute angeschaut und ein bisschen so Infos dazu gelesen und dann lese ich sogar noch 2009 und denke mir, ja, 2009, echt schon 15, gib mir nur meine Blödheit, nur weil ich Marcel seinen Post glaubt.
Ich war mir nicht mehr sicher, wann wir den gemacht haben und wann der rausgekommen ist. Bei Filmen heißt das ja, dann geht das Datum immer danach, wann der rausgekommen ist. Und dann hast du ja oft ein Jahr oder zwei vorher gemacht. Ich komme dann ganz durcheinander. Aber Annika hat recht, das muss Frühjahr
also
2009.
Das kann ich auch ganz genau sagen, aus dem Grund, weil im Unterschied zu Marcel und Manouche, die vorher schon Filme gemacht haben, war L'Appetitmort 1 mein aller erster Film.
Ach,
und natürlich
ja,
weiß ich dann ganz genau, wann der war.
Ah, ja, okay. Und wie bist du dann da dazugekommen? Marcel vorher schon gekannt oder aufwendiger Casting-Aufruf?
Aufwendiges Casting war es jetzt nicht. Aber es war eine glückliche Fügung, sagen wir mal so. ich war schon immer Horrorfilm-Fan, also wirklich schon sehr früh, und war nach dem Abitur auch an der Schauspielschule kurz, habe mich dann aber für ein Studium entschieden, habe aber gesagt, ich möchte trotzdem nebenbei versuchen, Filme zu machen, und habe dann eben angefangen, ja, mal Ausschreibungen anzuschauen und mich für Sachen zu bewerben. Und da war zufälligerweise ein Casting-Aufruf für La Petite Mort dabei. Und dann habe ich gedacht, oh, ein Horrorfilm, das wäre ja toll. Und dann habe ich mich beworben mit meinen paar Fotos, die ich dann damals so hatte, und meine erste Vita. Und ja, dann hat sich der Marcel tatsächlich gemeldet. Ich glaube, dir ist damals auch jemand abgesprungen, ne? Das war relativ kurzfristig alles.
Das war sehr kurzfristig, ja, da ist mir jemand abgesprungen, genau.
Genau, und er hat es dann halt riskiert, obwohl ich, sag ich mal, Filmerfahrung noch keine hatte. Also ich habe Theater vorher gespielt und habe moderiert und sowas, aber habe eben noch nicht in einem Film mitgespielt gehabt. Und er hat es dann, sag ich mal, riskiert und ja, hat sich dann gelohnt, weil wir haben ja dann noch einige weitere Filme gemacht zusammen. Genau.
Da weiß ich auch noch, wie ich dich das erste Mal getroffen habe. Ich habe bei Marcel zu Hause geschlafen und irgendwie war ich draußen, glaube ich. Ich bin zurückgekommen und dann saß Annika hingegossen auf dem Sofa neben ihrem Mann.
Ja, ich war ein bisschen eingeschüchtert, ehrlich gesagt, weil alle halt, die da waren, schon total viel gemacht hatten. Und dann kam Manouche und Manouche ist sowieso dann schon
eingeschüchtert. Nein. Das ist nicht wahr.
Ja, ich war da ja auch noch... Ich kann ja ins Alter sagen wir ja nicht. Nein, aber ich war noch süß, jung und unerfahren. Und da war das natürlich schon alles ein bisschen einschüchternd. Und ich hatte natürlich auch an mich so diese Ambition, oh Gott, ne, ja, kriege ich das jetzt alles so hin und wie das überhaupt ablaufen wird. Und ja, dann gleich ein Horrorfilm war natürlich auch schon eine Hausnummer, vor allem auch an der Location, an der wir gedreht haben. Da kommen wir ja bestimmt gleich noch drauf.
Ja,
ja, also war auf jeden Fall super aufregend und spannend. Deswegen, wie gesagt, für mich sehr, sehr wichtiger Moment auch in meiner ganzen Schauspielerei quasi. Also, weil der erste Film ist, glaube ich, immer was Besonderes.
Mhm. Stimmt.
Der war ja alleine in Location schon. Um Gottes, wir hatten ja so ein niedriges Budget. Wir haben ja wirklich den Film quasi, ich glaube, für 7.000 Euro oder was gemacht, hätten ja niemals so eine Kulisse aufbauen können und hatten dann das Jails gefunden. Ja. Und dann gehst du in das Jails rein, der ganze Geruch, und da werden mir die anderen beistimmen. Das war eine Mischung aus Schweiß, aus Muff, aus Sperma, aus weiß der Teufel was.
Ja, ein Geruch, den du nicht mehr los wirst.
Und genau diese ganze Klamotten von Schweiß über Blut bis Sperma, das hing an den Wänden, das hing einfach überall. Das Ding hat einen direkten bleibenden Eindruck hinterlassen. An den Wänden hingen dann Poster mit den dollsten Dingern. Da hast du noch gar nichts von gehört, was Menschen miteinander machen können. Der eine hatte die Faust vom anderen im Hintern und ja.
Das hat jetzt ab Atmosphäre zum Film perfekt beitragen, oder?
Das war eine ganz tolle Location. Also eine bessere Location, das hätten wir ja gar nicht bauen können.
Das hättest du nicht bauen können, auf gar keinen Fall.
Nein.
Das Jails, muss man dazu sagen, das Jails ist ein Underground SM Darkroom Gay-Schuppen in Mannheim. Der ist unter dem größten schwulen Disco-Club Deutschlands. Wie hieß das nochmal?
Connex.
Ja, oh mein Gott, Annika, du bist clever. Das Connex. Und mein Mann hat das damals ausfindig gemacht und hat gesagt, weil ich habe immer so gesagt, ich brauche irgendwie so einen eklig dreckigen Schuppen, wo wir den Film drehen können. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß da, dass da unter dem Connex eben sowas ist. So, und dann haben wir den Chef von Connection gefragt und haben gesagt, so, hey, können wir uns mal angucken? Und dann sind wir da hingefahren, haben uns das angeschaut, das war schrecklich, und ich dachte, ja, das ist ja alles ganz
War aber ein Kulturschock, Schatz, das muss man aber sagen. Wir wussten ja, dass das ein Club war. Da gehst du die Treppen runter, dann gehst du da rein und du findest dich im Bumfuck Basement. Das war schon.
Wie ist noch die Adresse? Ich frage für einen Freund.
Ja, man gewöhnt sich an alles, aber.
Wir haben da nichts gegessen, Annika. Wir haben nichts gegessen und niemand Nein. wollte zur Toilette gehen.
Nee, ich habe nichts getrunken. Ich habe den ganzen Dreh über nichts getrunken, weil ich nicht auf die Toilette wollte. Und das Einzige, was wir trinken wollten, wäre Sacrotan gewesen. Das war wirklich, aber ohne Teils, ne, so die ersten ein, zwei Tage bist du total so, ich habe da einen Stuhl berührt, ich habe da die Wand berührt. Nach dem vierten Tag bist du schon echt relaxter. Ne? Also zum Schluss saßen wir schon da überall auf den Bauhockern.
man gewöhnt sich an alles.
Ja. Das sieht man auch so schön an Make-off, den Start, was wir durchgemacht haben, vom ersten Tag, wo wir alle gedacht haben, so, das überleben wir nicht, bis zum dritten Tag, wo wir dann sagen, so, naja.
Egal.
Da saßen wir am Boden, da saßen die Kondome und die Spritzen. Ja, was soll's?
Zu trinken habe ich ja da gefunden noch. Da hat Marcel hinter mit mir geschimpft, weil hinter der Bar hatten die so ein riesiges Getränkeregal, so ein Getränkekühlschrank mit verschlossenen Dosen und Flaschen drin. Und ich habe mich da halt bedient, weil ich gedacht habe, es sein können, die Juchteln ja nicht geflogen sein. Und dann habe ich halt von da genommen.
Wer weiß.
Da war doch die Glastür davor, das Zeug brennt sich doch nicht da durch wie bei Alien.
Ja, wer weiß. Nee, auf jeden Fall, weil das war wirklich, also die Location ist eigentlich ein eigener Charakter im Film. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Cool. Die erinnert schon stark so an die kleinen bayerischen Hammelpubs, die wir ab und zu haben. Mike, du kennst noch einen Burgkeller.
Ja, genau.
Das ist auch so ein Loch. Man sieht draußen nur einen Turm und denkt sich, was ist das eigentlich? Und drunter ist dann auch so ein Pub. Mittlerweile wird es nicht mehr betrieben aus Gründen. Und es erinnert mich bis auf die ganzen Körperflüssigkeiten, erinnert es mich stark an den Club von uns da. Aber ihr könnt jetzt später noch die Adresse schicken, weil der Corby hätte sicher mal Bock drauf.
Ich weiß gar nicht, ob du überlebt hast nach den ganzen Corona-Funden.
Also wenn ich das so höre, war Corona die wenigste Gefahr für den Club. Oder in den Club.
Ja, also wenn wir schon mal jetzt hier sind und aus dem Nähkästchen plaudern, da gab es auch mal... ich weiß nicht, ob das bei 1 oder 2 war, Teil 1 oder 2, wo wir den Zettel gefunden haben vom Programm, Annika.
Das war im zweiten Teil.
Oder was bei 30 Sekunden
aus. Ich verstehe nicht, was der Marcel sagt.
Das geht uns doch allen so.
Schatz, jetzt komm doch mal an den Laptop ran.
Ich habe doch Kopfhörer auf, mein Häselein. So wie dem auch sei, ich kann ja einfach mal versuchen, laufen.
Du redest doch nicht in die Kopfhörer, du dumme Gans, du redest doch ins Mikrofon.
Diese Kopfhörer haben ein Mikrofon. Ja, sag mal, bist du total benannt. So, also folgendes. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Siehst du, jetzt haben wir es schon.
Aber ihr habt ein Programm gefunden bei einem Dreh.
Ja. Ah, ja, genau. Wir haben ein Programm gefunden, auf diesem Zettel standen alle Sachen drauf, was da so am Wochenende los ist. Und da war dann tatsächlich, ich traue es mir gar nicht sagen, aber ich muss es sagen, da war dann so ein Programm von dem Wochenende, wo dann drin stand Russian Roulette. Und jetzt fragt sich jeder so, was war das denn? Also es ist Folgendes.
Ach, da habe ich gefragt, das habe ich rausgefunden.
Ja, und es ist wohl was, oh Gott, kommen die jetzt seit Job, wenn ich das jetzt öffentlich sage? Weiß ich jetzt
nicht. Das kannst du nicht sagen, Marcel.
Schatz, das ist sowas wie Reise nach Jerusalem, so ungefähr.
Ja, genau.
Schreib's im Chat rein.
Es war auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, da brauchen wir ja auch gar nicht näher drauf eingehen.
Ja, habe ich mir auch gerade so gedacht, weil ich das. Also egal, es gab auf jeden Fall sehr viele. Alternative Ereignisse da.
Also wir haben sehr viel gelernt, auch was es so gibt.
Okay.
Ja, genau. Was Menschen so machen.
Ja, wir haben mal zwei hinter einer Bar gesessen und haben gesagt, ihr seid Säue, bei euch bleiben wir.
Ja. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht, aber man hat sich dann damit abgefunden und hat dann eigentlich irgendwie auch gesagt, es ist, wie es ist.
Also ich glaube, viele, wenn das für so, wenn man das jetzt so hört, ne, und denkt so, oh Gott, und das war dein erster Dreh. ja, ich bin trotzdem dabei geblieben. Lag aber auch tatsächlich am lieben Marcel. Muss schon sagen. Also krass, wie sich das alles anhört, so toll waren wir doch als Team und als Cast und Crew einfach.
Es war einfach, die Gruppe hat das Ganze ausgemacht. Das ist ganz klar. Das war einfach. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut im Make-up mal, wer das vielleicht schon mal gesehen hat. Man hat einfach wirklich, es war natürlich eine sehr kleine Crew und es war super low budget, wie die Manu schon gesagt hat. Wir haben den Film gemacht für 7.000 oder 6.500 Euro.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ja, man guckt dir doch das Ergebnis an für so wenig Geld, was wir da rausgeholt haben.
Auf jeden Fall. Also da, es ist natürlich, ist es jetzt halt kein, wie sagt man so schön, die Geschichte ist jetzt halt nichts Weltbewegendes und es ist ganz klar ein Hostelabklatsch. Aber für das, was wir hatten, für das, was es werden sollte, ist es eigentlich super schön geworden. Und da deswegen ist es auch ein Film, wo ich immer noch gerne zurückdenke und sage, und es ist auch kein Film, wo ich mich schäme dafür oder so, weil es gibt andere Filme, wo ich mir sage, ach Marcel, besser wäre es, keiner erwähnt. Aber das ist keiner davon. Weil es einfach auch die Gruppe und das ist alles drumherum und der hat auch eine beachtliche Fanbase irgendwie bekommen über die Jahre. Mhm. Ich habe heute noch Leute, die mir DVDs schicken zum Unterschreiben und bezüglich auf diesen Film halt alles Mögliche. Das ist wirklich interessant und auch schön zu sehen.
Also ich bin da heute noch stolz drauf, auf das Ding, auch auf unsere Leistung, aus so wenig Geld so viel zu machen. Es gibt so viele Menschen, die den echt auch mögen. Und wir haben ja nur den Anspruch gehabt, kein Meisterwerk zu schaffen, sondern nur den Anspruch gehabt, zu unterhalten im Genre Totschaporn. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Absolut, ja. Also ich habe mir jetzt wieder gedacht, die Effekte schauen ja da wirklich geil aus. Vor allem die Kastration, da ist das, da holt er die Waldfee.
Da steht der Marcel allgemein drauf so.
Das war meine erste Kastration. Das war meine
ich wollte es gerade sagen, da steht der Marcel drauf auf Kastration.
Ja, ganz schlimm.
Der Olaf hat ja die Props hergestellt.
Genau.
Ja. Und das, was ich da bei dem an die Pape aus der Hose geholt habe, dieses Ding sah so echt aus, ja.
Das war mir erst mal echt, wenn man duscht.
Das wollte ich partout nicht ohne meine schwarzen Handschuhe anfassen. Hat mir das zwischen zwei Finger geklemmt. Mich hat es mal umgehauen und dann schneide ich da rein mit dem Messer und dann bewegt sich die Vorhaut dabei. Das ist jetzt kein Witz, Leute. Das ist wirklich wahr. Wow. Fragte den Marcel. Wow. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, habe ich gesäbelt wie eine Ehre und habe mich durch eine Harnröhre gesägt. Da könnt ihr Marcel und die Annika nachfragen, dass er, ach du lieber Gott.
Ja, es war ein bisschen Schlauch, aber das hat sich halt angefühlt wie eine.
Und ich habe damals rumgebrüllt. Ich sage, oh Gott, Marcel, ich habe da reingeschnitten, da hat sich die Vorhaut bewegt. Es ist kein Witz.
Sag mal, für wen ist die Zielgruppe von dem Podcast?
Wir haben explizit. Wir sind explizit mit der Äußerung.
Genau, und unsere Facebook-Seite ist ab 18. Ich glaube, wir können tun und lassen, was wir wollen.
Wunderbar. Das ist doch schon mal gut.
Okay, gut, dann sind wir richtig hier.
Ja, unser Olaf ist ja nicht umsonst der Godfather of Goa, oder?
Nee, der hat da richtig hingelegt. Oh, mein lieber Himmel.
Der hat mich dann auch gefragt, so Marcel, hier, ich habe jetzt halt hier ein Gehirn dabei, wo die Ines die Schädeldecke da abbekommt. Und dann dachte ich mir so, er hat gesagt, es macht nicht so viel Sinn eigentlich, aber es sieht besser aus. Und dann habe ich so gesagt, ja, es macht wirklich keinen Sinn eigentlich, aber es sieht mega geil aus, wenn sie damit auf der Gehirnplatte dort kommt. Also ja, lass es einfach machen.
Ihr Logo.
Es ist ja auch kein Logo mehr. Es ist ja ein Film.
Ja, da war die Ines noch, die Annika hat die Ines zersägt. Das war ich.
Da hatte ich auch, das war das erste Mal, dass ich quasi einen Effekt jemandem zugefügt habe. Oh Gott, da war ich noch so süß unerfahren. Jetzt, wenn ich überlege, was für Massen an Kunstblut ich mittlerweile schon hinter mir habe. Aber damals, als ich hier die Ines skalpiert habe, das war wirklich krass, ne? Weil gerade, wir haben ja gerade schon ein bisschen erzählt, wie die Stimmung da in dem Jail war und dann die Effekte von Olaf sind halt echt super gut.
Ja.
Und die Ines hatte dieses Gehirn einfach schon eine Weile auf, das heißt, es war so richtig warm, dieses Latex, und es hat sich halt echt krass angefühlt, ne? Und ich stand dann da und habe selber so meine eigene, also ich habe das noch richtig im Kopf, ja, wie ich so runterschaue und meine blutigen Hände mit dem Messer angucke und die Ines da, und das war echt krass, also so einfach gefühlstechnisch, ja, das war schon heftig.
Wie viele Tage habt ihr da gedreht?
9, ne? 8 oder 9 haben wir gemacht.
Ich weiß nicht, wie viele Tage haben wir denn in Jails gedreht? Vielleicht so 6 Tage in Jails?
Ja, wir hatten ja auch noch ein paar andere.
Wir haben ja in der Wohnung noch gedreht. Stimmt, ja.
Wir haben ja auch noch
viel draußen.
Manusch, es gibt ja auch noch eine erste Hälfte vom Film, wo nur der Pape, die Ines und die Anna Habeck drin sind.
Ach ja, das ist ja auch noch. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht.
Ja, genau, weil es eigentlich auch uninteressant ist. Aber es ist einfach so, das interessiert keinen Menschen. Da hat man halt versucht, so Charaktere zu bilden.
Wir hatten allerdings auch Glück, ob des Budgets. Ich habe dann rumtelefoniert, ich wollte ein ganz tolles Auto haben. Dann haben wir irgendwo in der Nähe von Mannheim jemanden mit der Lincoln Continental Stretch Limousine gefunden und irgendwie habe ich das dann geschafft oder mit Marcel zusammen geschafft, dann habe ich den Herrn so bequatscht, dass er noch unseren Chauffeur gespielt hat und hat uns die Limo dann wirklich für lau gegeben, ne? Und hat die Rolle dann des Chauffeurs übernommen. Da haben wir dann die Linke. Ja, was hätten wir? Wir konnten ja nicht mit dem VW Golf da rumgurken.
Wobei, ein 3er Golf hat doch was.
Ja, auch irgendwie. So
ja, was hat der denn? 4 Räder. Das ist alles, was der hat.
Nee,
das war schon schön mit dem Lincoln.
Nee, das war schön, ja. Das hat die Manouche organisiert und da ist dann, was war denn das, wer ist denn da auch, der Thomas, der Touchmaster ausgestiegen aus dem...
Ja, genau. Klaus der Kobold hat einen Wunsch. Das weiß ich noch bis heute.
Ich habe bei mir 1000 Mal gedreht. Ja, das war sehr interessant.
Wir haben uns manchmal aber auch weggeschmissen während
dem. Mein Gott, aber können wir noch an den Dings erinnern, an den Prosecco, was wir bekommen haben? Das wurde gar nicht erwähnt.
Ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, gell? Wisst ihr, dieser Rich Prosecco, ne?
Ja.
Von La Petite Mort.
Mhm. Ja.
Ich habe noch 2 Dosen hier.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, wow. Das ist mein voller Ernst. Der ist mit mir schon 5-mal umgezogen seitdem. Ehrlich, also als Erinnerung einfach. Ich habe da 2 Dosen. Nein, die habe ich noch.
Nein.
Ja, doch.
Das war auch so eine witzige Geschichte, weil irgendwie habe ich damals diese Firma, das war von Paris Hilton irgendwie, die war da das Gesicht dafür. Und da habe ich diese Firma einfach angeschrieben und gesagt, hey, wir drehen einen Film, wollt ihr da dabei sein? Habt ihr natürlich nicht gesagt, was es ist. Aber ja klar, wir schicken euch ein paar Dosen und es war halt dann so für die Cast und Crew. Und dann standen da auf einmal bergeweiße Prosecco.
Ja, also das war ja, wie viel war das denn?
Es waren, glaube ich, 600 Dosen oder sowas.
Und, ja, das war reich, aber ich muss dir ehrlich sagen, das Zeug hat aber auch wirklich wie so ein Sandlerfusel geschmeckt.
Ach, der war gut.
Ja, gut, ab dem dritten hat das Zeug geschmeckt, wenn ihr schon einen in der Birne hat. Das hat das Zeug natürlich irgendwann angefangen zu schmecken.
Und dann haben wir hatten ja so eine süße Ferienwohnung für Carsten Crew war die denn? Irgendwo in den Bergen da von Mannheim, in den Hügeln hinter den Siebenbergen bei den Siebenzwergen. Und da hatten wir dann immer jeden Abend schön gekocht und gegessen und Prosecco-Partys gehabt. Es war wirklich eine Wonne.
Ja. Wie seid ihr denn eigentlich wie ist der Kontakt zum Olaf Wittenbach zustande gekommen? Hast du ihn vorher schon gekannt oder einfach
mal angefragt? Ich war mit dem Olaf befreundet.
Nein, ich habe ihn da erst kennengelernt.
Ach, da war ich vorher mit Olaf befreundet.
Ja, Manu war performen und der Andreas Pape, die beiden kannten den
vorher. Ja, genau, der Pape, weil der Andreas Pape hatte doch schon bei ihm im Olaf gedreht mit dem, ich habe den Film jetzt vergessen. Scheiße, ja, mit diesem Mittelalterfilm.
Ja.
Beyond the Limits.
Wahrscheinlich.
Ja, genau der.
Ah, der ist ganz stark.
Ja, und da hatte der Pape hat eben den Kontakt gemacht und hat dann Olaf mit an Bord gebracht, ja.
Da haben wir auch manchmal gesagt, Olaf hat ja so seinen eigenen Humor. Dann wird manchmal beim Frühstück uns schon weggeschmissen, wenn der da in der Unterhose saß und Witze gerissen hat.
Ja, ich habe Olaf einmal kennengelernt auf dem Filmdreh zu Legend of Hell. Mhm. Und das war echt ganz amüsant. Und vor allem auf dem Dreh, da gab es zwar keinen Rich Prosecco, aber dafür Augustinerbier.
Ja, klar.
Und da hat keiner auf dem Set hat da mal gesagt, hey, langsam, wir müssen noch drehen, trinken wir vielleicht gerade 2 Bier. Sondern zu mir hat er gesagt, ich kann nichts mehr trinken, ich muss heimfahren, weil ich muss am nächsten Tag in die Arbeit. Und dann hieß es, scheiß doch auf deine Arbeit und sauf jetzt lieber noch ein paar Bier und bleib da, ist doch voll lustig. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Hey, ich will nicht länger in der Firma arbeiten, ich kündige sowieso. Ja, dann scheiß doch jetzt drauf, da nimm ein Bier und dann sind wir halt über Nacht geblieben.
Ja, der Olaf hat ja auch kein Prosecco genommen. Der Olaf hat ja auch nur sein
Bier getrunken. Kein Sekt.
Nee, der hat ja kein
Prosecco. Der Bier bei Weizkitz hat Prosecco aus der Dose.
Ja, Prosecco aus der Dose, damit hast du dich auch nicht draußen vor die Tür gestellt, um Gottes Willen.
Außer in dem Chelsea Club wahrscheinlich.
Ja, am wir Frauen konnten uns natürlich am Jazz Club draußen vor die Tür stellen mit Prosecco, aber als Jung hätte ich das aber nicht gemacht. Wenn das einer von den Jungs gemacht hätte, hätte ich gleich in die Büsche gezogen.
Ja, genau. Das war eine witzige Sache so mit Olaf auf jeden Fall. Das war auch sehr, sehr wichtig für den Film, weil im Grunde, sind wir mal alle ganz ehrlich, schauen sich auch die meisten Leute an, deswegen den ganzen Gore, was da drin ist.
Ne? Habt ihr aufgrund der Gewalterstellung oder so irgendwie Probleme gehabt, einen Vertrieb oder einen Verleih zu finden? Oder hast du auch jemals in Betrachtung den Film bei der FSK prüfen zu lassen oder Spiel-JK oder sowas? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also,
das war ja auch eine Riesengeschichte eigentlich. Den Film hat produziert der liebe Thomas Burisch. Und zwar kannte ich den Thomas Burisch eigentlich schon von einer Produktion davor, wo ich dann auch das erste Mal mit der Manouche zusammengearbeitet habe. Wir haben im Grunde 4 Monate vorher, es war im November oder so.
Das war Oktober 2008, weil im November war ich ja bei 2008 war ich ja bei den Ruhenstocks. Da haben wir den Necronos gedreht, glaube ich. Necronos, ja genau.
Ah, großes Kino.
The Tower of Doom.
Ja. Stimmt, das war im Oktober. Oktober haben wir gedreht Popular. Und da hatten Manusch und ich uns kennengelernt und da habe ich auch den Produzenten, den Thomas Burisch, kennengelernt. Und der hat dann zu mir gesagt, Marcel, ich brauche irgendwas ganz Brutales, irgendwie irgendwas so Hostel in die Richtung und ich möchte, dass da ein bisschen Lachenleder drin ist.
Ja, Lachenleder war die Prämisse immer.
War die Prämisse. Und ich so, alles klar, ja, das kriege ich hin. Und dann sind wir mit der Idee zu La Petite Mort und er hat gesagt, es soll aber sehr, sehr brutal sein. Ich so, alles klar. Okay, gut, dann war der Film fertig, der Film war schön brutal und dann sagt er so, dann kann ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, dann sagt er noch, schaut er mich an und sagt zu mir so, ja, wie soll ich denn den durch die FSK kriegen? Hast du mir gesagt, du willst was ganz Brutales haben? Und er so, ja, aber das ist ja, das ist doch, also die schlagen den Film um die Ohren. Ich so, und dann, und dann hat er es tatsächlich probiert, den Film bei der FSK natürlich einzureichen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Und dann wurde der natürlich abgelehnt. Dann hatte er eine Fassung geschnitten, die 3 Minuten gefehlt an Gore raus war. Ich wurde auch abgelehnt. 5 Minuten Gore abgelehnt. 10 Minuten Gore abgelehnt. Dann musste er nochmal komplett von Anfang an anfangen. Und dann ist eine Fassung rausgekommen, die 62 Minuten ging. Und es waren dann am Ende, glaube ich, 20 Minuten oder irgendwie sowas da rausgeschnitten worden. Weil die FSK wollte dann ja auch noch irgendwelche menschenverachtenden Dinge und bla bla bla.
Ich wollte es gerade sagen, es ist ja nicht nur massiv Blut drin, es ist ja auch nur ein grundsadistischer Film.
Das war eigentlich das Grundproblem von dem Film, weil der Content mit Blut, Gewalt und sexuellen
Was machen wollen? Sonst hätte Maman ja echt einen Puffer aufmachen können mit den Mädels.
Ja, wenn das ganze Blut fehlt, dann ist es eigentlich nur ein Film von Puff.
Ich höre nichts Schlechtes.
Ja, okay. Nee, da hatten wir wirklich sehr viel. Diese Fassung ist auch draußen, die kannst du auch überall kaufen im Mediamarkt. Und überall, die geht 60, 61, 62 Minuten, irgendwie sowas. Und da fehlt wirklich, wirklich eine Menge.
Das wäre echt mal interessant, die Version zu sehen, wie der Film dann eigentlich wirkt.
Oh Gott, nein, scheiße, sowas schaue ich mir überhaupt nicht an.
Aber nee. Was ich immer gut fand bei Marcel, ist eigentlich, dass es eben dieses Klischee mit Blut und Sex und so nicht gab, ja, sondern es war also natürlich so ansatzweise, aber es gab halt nicht so dieses ständig irgendwie nackte Möpse und Blut drauf und irgendwelche Sexszenen oder so.
Danke, dass du mal erwähnt.
Ja, wirklich, also ich finde, das ist zum Beispiel tatsächlich so eine Komponente, die mich so ein bisschen nervt. Ich mag das nicht so arg. Ich meine, ich verstehe das, dass das in den 80ern so ein Ding war und so, aber so ein bisschen finde ich diese Vermischung immer. Ja, weiß ich nicht, finde ich unnötig, muss nicht sein in meinen Augen. Und von dem her fand ich das immer eigentlich gut, ja, dass der Marcel gerade das nicht gemacht hat. Ja, und da sind halt dann eher halt, mussten halt die Penisse dran glauben, ne? Kann ich auch mal ausgleichen gerecht.
Das stimmt. Ich sag, bei so einem 80er-Film ist es echt so, da beim 80er, da weiß man, dass es kommt und dann erwartet man auch, dass es kommt. Aber jetzt zum Beispiel eben bei La Petite Mort, wenn man den ansieht, da, also ich hätte nie, jetzt wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass ich sage, oh Mann, warum hat da keiner gefickt bei dem Film? Das ist doch voll scheiße.
Ich glaube, das hätte vom Film auch viel weggenommen, wenn es drin gewesen wäre. Das hätte den Film abgewertet. Deshalb ist es gut, dass es nicht drin gewesen ist. Gott sei Dank, dass wir diesen ganzen Rotz da nicht drin hatten.
Ja, ich finde auch immer, es ist eine Sache, wenn es passt. Wenn's, vielleicht hätte es gepasst, vielleicht nicht, wer weiß. Aber wenn es nötig, ich würde jetzt halt keine nackten Brüste oder irgendwie sowas reinrichten, nur damit sie drin waren. Da sehe ich auch keinen Sinn und Zweck drin. Das ist für mich unnötig eigentlich. So, wenn es aber jetzt zum Film passen muss oder wenn es jetzt wirklich ein Teil davon sein sollte, dann habe ich auch kein Problem damit. Das ist ganz klar.
Wir haben es nicht gebraucht. Wir haben es ehrlich nicht gebraucht. Es hätte vom Film abgelenkt, es hätte was davon weggenommen, es hätte den Film eher abgewertet als aufgewertet. Wir haben es einfach nicht gebraucht.
Genau, und das finde ich auch immer so eine Sache, vor allem bei Low-Budget-Produktionen, wenn du dann halt noch alles zeigst, von Brüsten bis sämtlichen Quatsch, dann kann es auch ganz schnell noch billiger wirken.
Und
du musst sowieso schon so extrem damit kämpfen, weil du halt niemals an der Qualität von einem richtig krassen, von einer sehr großen Produktion, von einer Hollywood-Produktion, was auch immer, rankommen kannst. Du hast einfach die Chance nicht. Wie denn auch mit 6.000 Euro? Deswegen musst du alles tun, damit vielleicht das Geld, was du hast, oder was auch immer, in Effekte, mit denen du überzeugen kannst, mit Qualität eventuell in dem Bereich, so gut du es machen kannst, überzeugen kannst, und dann halt auch noch, dass die Schauspieler ihr Bestes geben und nicht, sich nicht nur denken, oh, das ist ein 6.000 Euro Film, naja gut, dann mache ich halt jetzt einfach mal. Da hatten wir halt wirklich das Glück, dass wir alles mit unseren Mitteln und mit unseren Sachen, was wir zur Verfügung hatten, halt doch das Beste rausgeholt haben.
Ja, schaut auch gut aus. Aber du weißt ja, La Petite Mort würde dann nach unserer heiligen Dreifaltigkeit der Filmbewertungen nur einen Punkt bekommen.
Ja, leider.
Für die Trompeten.
was ist eure Bewertung nochmal?
Der Triple Threat, Titten, Trompeten und tote Tiere.
Nein, tote Tiere waren wir schon gar nicht, um Gottes Willen.
Ja, und wenn der Film nichts davon zu bieten hat, dann ist er nach unserer Bewertung scheiße.
Ja. In was für einem Podcast sind wir nochmal?
Im Podcast der Hölle.
Ja. Der weiß-blauen Hölle.
Wir kommen ja aus niederbayerischen Outback. Sowas wie Sinn und Verstand gibt es bei uns nicht. Wir reden einfach drauf los.
Also komm, jetzt mal raus aus der Kuschelecke. Also du stehst auf Blasinstrumente, sonst taucht es nicht.
Ich stehe auf alles, ich nehme alles mit.
Ja, das meine ich doch. Komm, jetzt oute dich hier mal, jetzt mal richtig hier die Dinger auf den Tisch, die Trompeten und alles andere gleich mit.
Also, nein, ich komme jetzt nicht outen. Meine Freundin hört die Folge später wahrscheinlich.
Ja, wenn die dann noch deine Freundin ist, wenn die das alles hört, das arme Ding.
Also, ja, aber die ist einiges gewohnt. Aber ja. Outing noch nicht, das noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen.
noch soll es ein bisschen bei mir bleiben. Im Closet oder was, das machen ja viele.
Das stimmt, ja, aber normal erst mit Anfang 50, oder? Wenn man schon Familie und Kinder hat. Dann kommt immer so die komische Wende, hey, die haben sich getrennt, weil er auf einmal doch Trompeten wollte.
Oder andere Blasinstrumente. Ja, da war der Marcel ja immer ehrlich mit. Das fand ich immer gut, der hat sich nicht versteckt, der ist da gleich mit rausgekommen, da habe ich ihn direkt geliebt. Ich fand das klasse.
Der konnte sich gar nicht verstecken, Manouche.
Inwiefern?
Ja, das denn funktionieren soll.
Also weiß nicht, als ich dann damals mich beworben hatte und dann habe ich den natürlich mal gegoogelt und da gab es damals ja noch, hey, da gab es glaube ich echt noch keinen Facebook, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, ich habe ihn über MySpace gesehen.
MySpace, glaube ich, war das. Das war
ja, und ich habe auch nur ein Bild gesehen und das war natürlich klar, was für mich gut war, weil ich so dachte, naja, ist ungefährlich, wenn ich mich
Da gibt es keine Kaffee-Couch.
Ich werde das ja nie vergessen. Ich habe Marcel und Dominik haben mich damals in Ida Oberstein am Bahnhof abgeholt, den ersten Film, den wir miteinander gemacht haben. Dominik habe ich am zweiten kennengelernt. Das erste, als ich aus dem Zug stieg, war eine Flaming Queen, die mit wehenden Gewändern auf mich zugeschossen kam. Und dann habe ich einen Domi kennengelernt, seinen Mann. Und der war so das genaue Gegenteil. Also der könnte auch als Hetero durchgehen, da wusstest du gleich, wer der Ehemann und wer die Ehefrau
war. wenn er seine Pilotenuniform anhat, dann sieht er tatsächlich hetero aus, finde ich, der Dominik. Aber sonst ja, ich weiß wann, nicht.
Wann trägt er die?
Na, wenn er arbeitet.
Achso, ist er Pilot?
Ja.
Achso, er ist Pilot. Ah, okay.
Also, das ist nicht so in Jails oder so, sondern.
Das ist jetzt kein Rollenspiel
im Jail.
Okay.
Also, ich muss sagen, so sehr ich auch eine echte Faghack bin und so viele Schwule kenne, ich kenne nur zwei, die als Hetero durchgehen würden. Das ist einmal Marcelsmann Dominik und der zweite, das ist Kyoki, Michael Alex Freund, DJ Superstar DJ Kyoki. Wenn du mit Kyoki zu tun hast, du unterhältst dich mit ihm, du triffst ihn vom Aussehen, vom Reden, vom ganzen Habitus. Also Kyoki würde, wenn er auch sofort als Hetero durchgehen.
Den kenne ich jetzt nicht.
Von Michael Ehrlich, der Freund, DJ Kyoki, Party Monster.
Ja, ja, also ich weiß schon, aber ich habe da jetzt kein Bild oder so im Kopf, aber macht ja nichts.
Ja, der ist jetzt auch schon älter, der ist jetzt auch schon 55. Wir haben jetzt die Tage noch telefoniert, weil der einen Song machen soll mit mir. Wir wollen ja Fuck Me and Famous noch in zig Versionen nochmal neu aufnehmen. Das ist ja damals so schrecklich aufgenommen.
Das war doch damals auch bei La Petite Mort.
Den habe ich ja, den Song, und das fand ich ja toll, der lief ja in der New Yorker Szene ganz wunderbar, Fuck Me and Famous, und den Song habe ich tatsächlich La Petite Mort zu verdanken. Ich habe auf dem Rücksitz von Dominiks Auto gesessen, Marcel saß vorne. Marcel wollte irgendwas für den Film haben. Wir haben aber hinter Torture Sapiens, This Is Not a Love Song, genommen. Und ich habe tatsächlich den Fuck Me I'm Famous innerhalb von 15 oder 20 Minuten auf dem Rücksitz dieses fahrenden Autos geschrieben.
Wow. Ja, das stimmt. Aber hatten wir da nicht beide Songs genommen? Nee, wir hatten den einen Fuck Me I'm Famous für Dings genommen, dann für Popular, gell?
Du hast Torture Sapiens, This Is Not a Love Song.
Stimmt. Den hatten wir genommen.
Den Fuck Me I'm Famous, der ist dann hinterher so in den New Yorker Clubs und so gelaufen. Ich war da ganz überrascht davon. Jetzt kann ich ja sagen, ich war ein One-Hit-Wonder. Und irgendwie sind wir jetzt mit Produzenten draufgekommen, weil in einem Michael Ellick-Dokumentation, die vom holländischen Staat finanziert wurde, vom holländischen Fernsehen kommt, da sollte Fuck Me I'm Famous sein. Da gibt es zwei Filme, einen italienischen, einen deutsch-italienischen, hier von Alberto Barone, wo Annika und ich drin sind, und einen amerikanischen. Die wollten dann auch Fuck Me I'm Famous nehmen. Da habe ich gesagt, komm, wir nehmen das ganze Ding in mehreren Versionen nochmal richtig neu auf.
Ja, das ist eine gute Idee.
Einen habe ich dir doch schon vorgespielt, Marcelchen.
Ja, den hast du mir schon geschickt, ja, klar.
Ja, da kommen aber noch Versionen, die schicke ich dir auch. Stopp die überall rein, wo du willst. Wenn das Ding dann sowieso einmal gut gelaufen ist, das auch in jedem Film rein. Nimm den in deinen nächsten, übernächsten Film rein, gib dir den umsonst, Schatz.
Alles klar, wird überall reingeknallt. Okay. Ja, das war ja, Manouche, die Musik auch ein bisschen was dafür gemacht, da war sie ja auch früher das Ganze, die hatte ja auch schon bevor einige Songs gemacht, und deswegen haben wir dann gesagt, so komm, das wäre eigentlich eine witzige Sache, wenn sie dafür auch was machen würde, ne? So für den Film. Das war ganz cool.
Ja, da habe ich zwei Lieder aufgenommen oder drei. Wie viel habe ich denn damals gemacht?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall, es ist am Ende im Effekt, ich glaube nur, ist das eine in den Film reingekommen.
Ja, genau, das eine war dann rein, also Torture Sapiens, This Is Not a Love Song.
Genau,
den haben wir dann drin gehabt, und den Fuck Me I'm Famous habe ich dann so verwurstet, und das hat wunderbar funktioniert. Da muss ich Marcel immer noch danken. Es ist nur dir zu verdanken, dass es Fuck Me I'm Famous überhaupt gibt. Das wäre ich noch nie mal One-Hit-Wonder geworden, da, also was jetzt Clubs angeht oder so. Der ist ja nicht in Charts gelandet. Mit den ganzen Fuckbomben da drin kommst du den ja gar nicht in Clubs, in die Charts bringen.
Ja, stimmt, da sind viele drin. Aber Dominik ist ja, weil wir gerade von Dominik und Pilot und so weiter, die letzte Szene im Film, da fliegt doch Annika sogar noch mit Dominik.
Ja, genau, das war ja der Nachdreh noch, da bin ich ja noch mal einen Tag gekommen, stimmt.
Genau, da haben wir noch eine schöne Szene gedreht, wo die Annika dann ins Flugzeug steigt und sich dann verabschiedet, sozusagen.
Du bist aber mit dem Olli, also mit meinem Mann.
Hat der Olli einen Flugschein?
Nein, der Dominik ist mit dem Olli dann eine Runde geflogen.
Ach so, und du bist ja mal einem riesigen schwarzen Pelzmantel ganz richtig verschwunden.
Marcel und ich, wir sind dann am Boden geblieben, ne?
Ja, genau.
Ja, ich wollte vorhin noch fragen, ob dann da am Ende auch dein Mann der Pilot war und da abfliegt.
Ja, genau, das war dann er. Das haben wir noch nachgedreht, damit wir noch irgendwas haben. Und dann dachte ich, das ist doch voll Production-Fällig, und das nehmen wir noch dazu. Und dann,
Ja, ich habe ja die Annika dann zurückgelassen. Ich bin ja mit der Limousine abgehauen, und dann arme Ding ist dann zurückgeblieben. Und die Dominique auch, nee, die Angelique.
Ja.
Nee, die Angelique war ja tot. Die Angelique war ja tot.
Ich habe mir eine neue Mama und eine neue Schwester gesucht.
Die Annika hat Familienbusiness aufgehalten.
Aufrechterhalten.
Ja, guck, das Kind ist flügge geworden, haut ab, sucht sich eine neue Maman, sucht sich eine neue Schwester, der treulose Biest, und den Pelzmantel hat sie auch mitgenommen auf den Flug.
Ja. Und den Pelzmantel hat sie
auch. Muss ja pragmatisch sein.
Ja, aber die Limousine hast du nicht gekriegt.
Was war eigentlich dein und Manus erste Szene, was ihr gedreht habt? Weißt du das noch?
Oh, da muss ich jetzt auch überlegen. Ich glaube, meine erste Szene war, glaube ich, so was Kleines wie, ich stehe da an der Bar und Manouche schnauzt uns irgendwie an oder so. Ich glaube, das war
Ich glaube, es war die mit der Bar-Szene, wo die Manouche am Computer sitzt und das Programm irgendwie gestaltet und
Sowas.
Herrlich, was ihr noch alles wisst.
Ja, irgendwie sowas Kleineres war das, aber nicht gleich in den Vollen so.
Nee. Und die letzte, glaube ich, war bei uns in der Wohnung.
Ja, das war übrigens auch richtig schlimm. Also das ist vielleicht auch noch eine Anekdote. Das weiß man auch nicht unbedingt. Und zwar, ich glaube, am vorletzten Drehtag haben wir außen in diesem Fabrikgelände gedreht, als ich da so wütend mit dem Messer rumstapfe, ne? Mhm. Und als ich da einmal um die Kurve gehe, also dazu muss man wissen, das passiert Gott sei Dank jetzt nicht mehr so, aber früher ist es oft passiert, dass mir eine Kniescheibe rausrutscht. Oh, ja, hört sich eklig an, ist auch wirklich eklig, tut auch wirklich weh. Und genau in dem Moment, ohne Scheiß, ist das, ich laufe da um die Kurve rum mit dem Messer da in der Hand und mir rutscht die Kniescheibe raus und dann haut es sich natürlich total zusammen und dann bin ich richtig böse aufs Steißbein geflogen, noch mit der Hand in so ein paar Scherben rein, so richtig geil und hatte mir richtig das Steißbein verstaucht und hatte wirklich, also das waren wirklich Schmerzen.
Man muss dazu sagen, die Annika ist dann die Szene war ja noch nicht zu Ende und hat sich gedacht, das ist der erste Film, das kann ich jetzt nicht und dann ist sie aufgestanden und ist weitergerannt und hat alles möglich gemacht, hat die andere umgebracht, hat das und das gemacht, den ganzen Tag noch.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war, am nächsten Tag hatte ich dann noch meine Szene mit Manouche in der Wohnung und im Bad. Weißt du noch, Manouche? Und da hast du mir im Eifer des Gefechts, hast du mir so einen halben Arschtritt noch mitgegeben und da bin ich fast gestorben.
Ich weiß nur noch, dass ich dich im Genick hatte wie so eine junge Katze und habe gesagt, schau in den Spiegel,
Da habe ich dich gehasst, wo du mir den halben Arschtritt gibst und ich hatte
schon so Schmerzen. Wo habe ich dir den Arschtritt gegeben? Oh Gott,
das war, du warst halt so in Rage. Du warst halt die Mama.
Da habe ich dir in den Hintern getreten beim Rausgehen.
Ja, so halt.
Hase, nein.
Also Gott sei Dank nicht voll,
um
aber.
Um Gottes Willen.
Hast du alles verdrängt, ne?
Abgründe.
Ja, aber da erinnere ich mich noch sehr gut dran, ja.
Ich habe eher gedacht, du wärst bange gewesen, weil ich dich auf einmal benickert und da vom Spiegel rumgeprollt habe. Was siehst du im Spiegel?
Ja, nee, das war okay.
Ich weiß das ehrlich nicht mehr mit dem Arsch. Um Gott, entschuldige.
Schon okay.
Ich schwöre, ich weiß das nicht mehr.
Voll okay, Manouche, ich hab's überwunden.
Und zu der Zeit hatte ich ja noch was mit der Schilddrüse, Kinder. Da war ich ja eine furchtbar fette Kuh.
Mensch.
Ja, da habe ich 25 Kilo mehr gehabt. Ich hatte ja Schilddrüsenprobleme. Ich war ein richtig fettes Schwein. Ich konnte so da quer durch die Tür schieben.
Ach, man muss es einfach nicht so streng mit dir gucken, würde ich nicht sagen.
Ich sag, natürlich war ich fett. Gott, natürlich war ich fett. Mich hätte es ja nicht mal in der Wanne ermorden können. Hätte gerade reingepasst.
Kommt immer auf die Wanne an. Das war auf jeden Fall, ja, da war die Annika sehr, 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 sehr tough und hat da
wirklich gut geschafft. Ja, das hat der Marcel gesehen und dann hat er sich gedacht so, ach, wenn das so ist, dann können wir es in den nächsten Filmen ja noch mehr ausreizen.
Beide Kniescheiben raus, oder, in Teil 2?
Ja, ich musste immer irgendeinen Scheiß machen.
Bewertet es nicht, glaube ich, habe den Teil 2 damals direkt einmal gesehen und den danach nie wieder geguckt, nie wieder gucken können. Aus dem Grunde, das war kurz danach, ist der Harun gestorben, der Jace.
Ja,
ich weiß.
Ja, über Teil 2 kann man fast echt, das ist furchtbar.
Grauenhaft. Und dann danach ist dann der Mika gegangen, das war drei Jahre später oder was, und dann ist der Ryan Nicholson gegangen. Ich muss euch ehrlich sagen, haltet mich für senil oder übersinnlich, ich habe den Film nie wieder geschaut.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe ihn tatsächlich auch nicht mehr geguckt.
Ich habe ihn drei Wochen mal geguckt. Aber es ist tatsächlich so, also der Poltergeist-Fluch, der ist ja gar nichts. Im Gegensatz zu dem Labyrinth 2-Fluch.
Ja, und sind da sind drei, beim Zweier, da sind drei Leute weggestorben, die ich gut gekannt habe. Wer wäre denn noch?
Da ist mal einer vom Baum gefallen.
Wer?
Da ist mal einer vom Baum gefallen und hat sich das Genick gebrochen, weil er den Baum retten wollte. Oder wie war das?
Wer war das denn?
Das war einer von den Demonstranten beim Hambacher Forst.
Und welche Rolle hat der gehabt?
Mit der Jesuskreuzigung.
Oh Gott, guck mal, jetzt gucke ich den Film schon gar nicht mehr. Drei Leute tot, ich kann dir in den wenigen Jahren noch eine Person.
Furchtbar. Also wirklich vier Personen aus dem Film sind gestorben und das ist halt echt im Alter von 25 bis
Wie alt war denn der Jace, der Harun?
Der war 25, oder?
Ja, guck dir das mal an. Der war maximal 30.
Und maximal 30 war der. Und der Ryan, der hatte ja für mich seit, da hat es die zweiten Effekte gemacht, Labetimo zweiten Effekte gemacht, hat Bloodfeast die Effekte gemacht.
Mit dem habe ich dich damals bekannt gemacht, als wir nach Vegas gegangen sind.
Er hat nämlich Teil 1 hat er präsentiert. Also hat er gesagt, Ryan Nicholson presents Labetimo. So, und dann, der ist dann. Ja, das ist ganz schön schrecklich eigentlich.
Ja, das ist.
Der Hirntumor gehabt, Ryan. Ja, Ryan hatte dann den Hirntumor. Mhm. Mika hatte den Krebs dann, der war dann sogar noch in Lourdes in Frankreich. Und dann hat er mir ein Päckchen geschickt aus Lourdes mit diesen Devotionalien darin, die man bekommt, und mit Lourdes Wasser und sowas. Und irgendwann. Wir blieben ja öfter in Kontakt und irgendwann hatte er mir geschrieben, da hatte er vorher gepostet, dass der Krebs zurück war, und da weiß ich noch, ich wusste gar nicht, was ich sagte, irgendwann hat er mir dann geschrieben und wir waren im Chat, Manouche, ich werde sterben, und ich weiß, das hat mich so getroffen, ich wusste erstmal gar nicht, was ich antworten sollte, habe auf meinem Bett eine Runde geheult, konnte er denken, was er wollte drüber, das war so scheiße, ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte, wo er mir das geschrieben hat.
Ja. Ja, das ist wirklich
ganz richtig gut. Gänsehaut, wenn ich sowas höre.
Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, die anderen beiden kennen mich lange, ich bin echt hart im Nehmen, aber das hat meinen Kopf gefickt.
Glaube ich sofort, ja.
Ja, es ist auch wirklich schlimm, ich kann den Film auch nicht mehr gucken, weil ja, also du, weißt du, wir hatten da alle so viel Spaß, ja, und wenn du dann überlegst, wie schnell das halt geht und wie so ein großer Teil plötzlich aus dem Film nicht mehr da ist, ne, das ist halt schon Wahnsinn.
Ja, sterben dir dann die Leute weg, die Jahre und Jahre und Jahre kennst. Mit dem Ryan kannte ich ja auch über 10 Jahre. Wir haben uns damals, als ich in Amerika noch Filme gemacht habe, auf einer Convention kennengelernt. Da hat er damals, ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, den er da vorgestellt hat, mit Nathan, der. Aber ich komme nicht mehr auf den Titel. Und daher kannte ich Brian noch. Und ich habe Brian ja dann 2013 mit Marcel bekannt gemacht. Dann haben wir noch Seed gemacht.
Seed haben wir gemacht, ja.
Ja, und dann wurde er irgendwann krank 2 Jahre. Ach, das war auch alles so eine Scheiße. Mensch, komm, lass uns über was anderes reden.
Das war wirklich... Was ich nur zur Erklärung, warum ich mich ganz strikt weigere,
dass ich den Labetimo 2 überhaupt nochmal zu gucken. Nee.
Ja. Wobei aber als Film ziemlich cool ist. Ja. Also mir vom ganzen Ding her gefällt er mir fast besser wie der erste.
Ich mag ihn auch sehr.
Ich mag ihn auch, weil er konsequent ist von der Story.
Ja.
Der Mika hat ja unglaublich intensiv gespielt auch.
Der war
ganz extrem intensiv. Da stellen sich die Nacken- und Armhaare hoch. Oder wo man
auch immer, ich mag den Labetimo 2 auch sehr, weil also für mich persönlich hat er viel von meinem Stil gezeigt, würde ich sagen, was mir gefällt, was ich gerne mache. Da konnte ich einfach mal machen. Da konnte ich einfach machen, was ich wollte. Und das ist so, die Stilrichtung hat begonnen eigentlich mit Labetimo und hat sich dann so durchgezogen bis heute, so was ich halt mag mit bunt und viel Farben, Licht und das ganze Gedöns, und es hat sich halt bei Labetimo 2 extrem.
Na, Schatz, du bist aber auch der Einzige, der diese Farb- und Glamour-Orgien da reinmacht.
Das macht ja niemand
diese extremen Farborgien da rein. Das hat er sich ja selber so entwickelt, für sich selber so entschieden, und das ist auch einziger, das macht kein anderer.
Aufgrund der ganzen Farben und auch teilweise auch bei den Morden mit schwarzen Handschuhen, da fühlt man sich ganz oft an die Giallos aus den 70er erinnert.
Ja, auf dem ganzen Farbspiel her. Weißt du, dieser Farbenrausch dabei, das ist, als ob du ein Giallo aus den 70ern auf LSD schaust.
Ja, das war Labetimo 2 auf jeden Fall. Und das war eigentlich auch Labetimo ein bisschen. Und das habe ich eigentlich auch bis heute so ein bisschen durchgezogen mit Blind. Das ist auch, der war auch sehr, sehr, sehr farbenlastig, und auch der Pretty Boy ist auch sehr farbenlastig.
Blind ist total 80er. Blind war 80er.
Ja. Übrigens, du wirst dich wundern, mich haben oft mal Leute gefragt, wird es ein Labetimo 3 geben? Und da habe ich immer gesagt, ich glaube nicht, der erste ist mit Mamans Flucht geendet. Dann hatten wir hinter die ganze Sache mit Mika. Ich sage, da müsste Marcel selber fragen. Ich finde, dass diese Labetimo-Geschichte auserzählt ist.
Ja, es ist, also ich habe einfach irgendwie tatsächlich, und es hört sich jetzt halt auch merkwürdig vielleicht an, aber es hat auch viel mit Teil 2 zu tun. Das ist, was halt alles so dann nachhinein passiert ist, diese ganzen Leute halt plötzlich sich halt nicht mehr da sind. Es war dann so ein saures Ding irgendwie dabei gesetzt. Und das Torture Porn ist jetzt eigentlich auch ein Genre, das jetzt halt nicht mehr so aktuell ist. Das waren einfach damals die Zeiten.
Ja, weil die Geschichte ist ja auch erzählt. Die Geschichte ist ja auch jetzt einmal kreisrund. Die ist ja auch full circle gekommen. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Full circle?
Nee, aber das ist ja nie ein Argument, ob eine Geschichte erzählt ist oder nicht.
Ja, aber da jetzt noch mit Gewalt was hinten dran zu kleben oder was, für mich hätte ich jetzt auch nicht gefunden.
Mit Lappetimo 2 hat man einfach die Spitze erreicht. Ich meine, es war schon ein Film, der eigentlich nur auf das gesetzt hat, man hat eine Geschichte drumherum gebaut, wie man es am besten verkaufen kann, dass man den Zuschauern nur Gewalt gibt, aber das dann noch vielleicht ein bisschen witzig macht. Weil am Ende ist der Film ein bisschen, ich finde ihn sogar ziemlich witzig.
Der Thomas, der Klaus, der Kobold, wie der da rumgeschrien und rumgeschmissen hat, ich habe mich jedes Mal weggeschmissen, wenn ich den ersten geguckt habe und der Thomas fängt da an zu toben, herrlich.
Aber der zweite war ja auch, der war halt auch schon selbstironisch ein Stück. Ne?
Und wir wussten einfach, was wir machen, wir wussten von Teil 1, was Leute wollen. Und ich wusste auch damals schon, die Leute schauen sich jetzt an Lappetimor nicht an wegen der Oscar-verdächtigen Geschichte. Das ist einfach nicht der Fall. Und deswegen musst du, wie ich halt vorhin schon gesagt habe, wir konnten nicht glänzen mit Wunderwasser, deswegen musste man halt überzeugen mit Effekten. Und das haben wir natürlich dann auch bei Teil 2 gemacht.
Ja, Lappetimor ging es ja nur um Entertainment. Da bist du mit dem Holzhammer rein, da bist du mit dem Holzhammer drin, mit dem Holzhammer raus, da war die Geschichte zweitrangig.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja auch bei Lappetimor 1 diese Szene von Klaus der Kobold. Die Szene war eigentlich der Grundstein für die ganzen verschiedenen Szenen in Teil 2. Die Szene mit Klaus der Kobold, sein Nikolaus-Kostüm und die Hammer-Szene. Diese Szene war nämlich so eine Szene für sich. Und das hat sich schon so angefühlt, wie der ganze Film von Lappetimor 2. Das war nämlich eine Show und das wollten wir für Teil 2. Wir wollten, dass der Film ganz viele kleine Shows hat, wo man dann Spaß haben kann, eigentlich schon. Das hört sich jetzt komisch an, wenn du das verbindest mit Köpfe einschlagen, Eingeweide rausreißen, Füße abschneiden.
Ja, Torture-Porn halt.
Genau, was hast du denn bei einem Porno? Du siehst ein bisschen was von Gequassel, dann siehst du Gepoppel. Quasseln, poppen, quasseln, poppen, quasseln, poppen und so weiter und so fort. 90 Minuten rum.
Kennst du dich aus oder was?
Da glaubst du doch wo.
Was siehst du dann bei der Porno?
Warum liegt hier denn Stroh?
Ja, genau. Was siehst du dann bei der Porno? Quasseln, killen, quasseln, killen, quasseln, killen. Und so war das dann einfach. Und das war dann der Fokus. Und ich finde, ab dem Punkt kannst du es dann nicht mehr bieten. Und deswegen würde es dann auch keinen Sinn machen, einen dritten Teil zu machen. Aus der Hinsicht. Aus Geldhinsicht würdest du es wahrscheinlich machen. Das würde dann aber auch dann am Endeffekt nur die Produzenten bereichern. Weil damals, bei diesem Zeitpunkt, waren das die einzigen Leute, die dann wirklich Geld verdient dran haben. Ich habe es gemacht, weil ich dachte so, ich kann einen Film machen. Und ach Gott, 6.000 Euro für einen Film, ich wäre wahnsinnig.
Ich wüsste gar nicht, wo man da ansetzen wollte für einen dritten. Ehrlich nicht.
Oh, da geht meine Autorenfantasie gleich mit mir durch.
Guck hier. Die Annika, stille Wasser sind tief, das sage ich dir.
Wenn der Lieder noch leben würde, hätte ich auch, also wenn wir jetzt, sagen wir mal, so weitergehen, spinnen würden und den dritten Teil vielleicht direkt nach dem zweiten gedreht hätten, dann hätte ich definitiv auf jeden Fall zu 1000% die Geschichte so weitergesponnen, dass ihr zwei irgendwann zusammenkommt. Manouche und der Mika, dass ihr dann ein Business gemeinsam aufmacht. Das wäre dann wären wir Full Circle gekommen.
Interessant wäre natürlich gewesen, wenn Maman, und wie hieß Mika noch? Monsieur? Nee.
Monsieur, Mathieu und Maxime.
Wenn du den Namen sagst, weil es mir nicht mal eingefallen ist, ich bin wahnsinnig, ja, genau so hieß der.
Interessant wäre natürlich gewesen, wenn die beiden Platzhirsche da, Maman und Monsieur Mathieu, wenn die sich dann noch Spinnefeind gewesen wären, das wäre noch interessanter gewesen.
Jeder macht also schreiben wir jetzt gerade die Geschichte zu Teil 3.
Nein. La Petite Mort, ein dritter Teil würde ohne Mika nicht funktionieren. Das, was Mika da abgeliefert hat, das kann kein anderer abliefern. Der wird immer mit Mika verglichen werden, egal wie gut er ist. Das ist völliger Unsinn. Mhm.
Ja, Mika war schon ganz besonders seine letzte Szene. Das ist wirklich auch eine meiner Lieblingsszenen. Die Effekte waren okay in der Szene, aber die ganze Szene an sich, so wie Mika da saß, sich geschminkt hat und sich darauf vorbereitet hat, es war einfach eine unglaublich starke Leistung von ihm. Die seine zwei Töchter sitzen gegenüber von ihm, filmen das Ganze, weil das war einfach, auch wenn es sich so angab, es war eigentlich tatsächlich sogar irgendwie emotionale Szene. Das kann man sehen, können manche Menschen vielleicht nicht denken, also sich vorstellen, aber das war es tatsächlich eigentlich auch. Und es hat er unglaublich gut gemacht und es war mit Abstand eine seiner besten, seiner stärksten Darstellungen oder Leistungen, was er jemals in einem Film gemacht hat. Es war einfach das ganze Szenario, auch wie er da saß mit diesen Wimpern und sich geschminkt hat und rasiert hat. Das war ganz groß.
Also wo der dann ins Eingemachte gegangen ist, das war ja überhaupt Donnerwetter.
Ja, das war schön. Also halt, das war toll.
Ich muss auch immer sagen, ich habe auch bei C2, beim Le Petit Mort 2, beim C2, ich habe das auch immer so empfunden, dass die Michaela auch schauspielerisch, nicht nur als Mensch, auch schauspielerisch, immer unterschätzt worden ist.
Mhm. Ja, bei C2.
Die Frau ist nicht dumm und die Frau hat auch Talent und das kann ihr niemand absprechen.
Nein.
Die wird wirklich immer unterschätzt. Die kann was, ganz ehrlich.
Ihr Vorteil wahrscheinlich.
Ja.
Ja, das ist auch definitiv ihr Vorteil, weil das manche Leute nicht von ihr erwarten. Ich meine, sie hat ja jetzt auch dann, ich glaube, also C2 war ja ihr erster Film. Und dann...
Da war ja, aber die erste Appearance, die sie... Ach Gott, ich war so wieder RTL rumgerannt ist mit den ganzen Kameras. Und ich hatte gerade erst eine Brust-OP gemacht und Michaela hatte eine Brust-OP gemacht und ich hatte die Implantate Untermuskel, sie hatte sie Übermuskel. Dann wollte sie meine Maltasten Untermuskel, ich wollte ihre Maltasten Übermuskel. Da war RTL da und dann sind wir in diesen Wohnwagen gerannt und haben das dann im Schlafzimmer dieses Wohnwagens gemacht, weil ich jetzt gedacht habe, wir haben geredet. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, wir können das doch jetzt nicht machen. RTL hält da voll drauf.
Stimmt.
Ja, das war ja nur ein rein technisches Interesse. Ich wollte wissen, ob die sich anders anfühlen, wenn die Übermuskeln sind. Und sie wollte wissen, ob sich das anders anfühlt unter Muskel. Da hätte RTL eine helle Freude dran gehabt. Wir sind dann die Möpse gegangen, aber Gott sei Dank eben im Wohnwagen.
Ja. Und was ist jetzt besser? Welche Version?
Also ich sage immer noch Untermuskel, erstmal weil du Mammographie machen willst und dann weil das Eigengewebe einfach viel weicher im Griff ist, als wenn das direkt im Gewebe ist, weil das einfach sehr gepumpt ist im Gewebe, sehr hart wird.
Mhm.
Okay.
Warum wolltest du auch
Brüste machen lassen, ja, oder?
Ich bin am Überlegen, bin aber noch nicht sicher. Eigentlich wären sie groß genug.
Nein, nur von Nutzen Recherchezwecken.
Genau, Frage für eine Freundin.
Genau.
Ja, es heißt ja jetzt immer, Natur ist immer noch am schönsten, obwohl ich ja eine völlige Gegnerin davon bin.
Von der Natur.
Na, schauen wir mal Fotos von mir an, der Fresse ist nichts mehr Natur. Mein ganzes Gesicht ist minderjährig, Kinder.
Ja, das weiß ich ja.
Ich mag Natur nur nicht, wenn ich rausgehe und mir die beschissenen Käfer auf Nerven gehen.
Ich glaube, ich könnte heute sogar auf ein Le Petit Mort Screening gehen und keine Sau würde mich erkennen, weil ich gar nicht mehr aussehe wie ich.
Das ist definitiv der Fall. Ich habe das ja mal, du hattest mal ein Vergleichsbild gemacht. Das war tatsächlich, glaube ich, ein Bild von C2, wenn nicht alles täuscht. Da hattest du mal so ein Bild, wo du links und rechts und ich so, das ist ein gewaltiger
Unterschied. Ach, das, wie ich im Original ausgesehen habe, ich glaube, in dem pinken Jogginganzug oder das Schwarz-Weiß-Bild und wie ich nach diesen unzähligen Schönheits-OPs dann ausgesehen habe.
Ja, genau.
Ja, ich sehe ja nicht mehr aus wie ich, um Gottes Willen, Schatz. Ich meine, du siehst ja auch meine Fotos auf Facebook. Also ich sehe schon aus wie ich. Bin ja jetzt ich. Ich habe mich nur selbst noch mal ein paar Mal erfunden.
Das bestreitet auch gar keiner und das ist auch völlig richtig so. Und es ist, jeder soll das ja auch machen, was er sein möchte oder ist. Und deswegen ist es da
alles. Irgendwann stehst du halt vor der Wahl. Entweder wirst du älter, so ab 25, entweder wirst du älter oder du kreierst dich nochmal von Grund auf neu, ohne Gefangene zu nehmen. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dann einmal gnadenlos losgelegt. Ich sehe um Tage jünger aus, Leute.
Da kommen wir doch zum Film Plastic.
Ja, also in dem Film würde ich ja dann heute jeden an die Wand spielen. Ja, da könnte ja keiner mehr mithalten. Ich habe ja eine Mindestverfallsdauer von 300 Jahren mittlerweile.
Ja. Wie ist das allgemein so bei euch in eurem Umfeld? Weil es befasst sich ja oder es spielt ja in ganz schön grobe Filme mit oder dreht ziemlich grobe Filme. Wie nimmt das euer Umfeld eigentlich wahr, dass ihr so krass drauf seid
vor der Kamera? Gar nicht. Also bei mir ist es so, ich halte mein, ich habe ja auch ganz andere Filme. Ich hab ja auch Dramen gemacht, Komödie, ich habe alles. Ich habe ja nicht nur Horrorfilme, das sind vielleicht ein Drittel meiner Filme gewesen, also Krimi, Dramen, ja. Komödie und alles. Ich habe es im Privatleben immer so gehalten, Familie hat es respektiert, Freunde haben das respektiert, dass ich diese ganze Filmsache aus meinem Privatleben immer rausgehalten habe. Wenn ich zu Hause bin, da bin ich einfach nur die Manouche, also es ist komplett aus meinem Privatleben rausgegangen. Es wird nie thematisiert. Und meine Freunde tun mir auch den Gefallen, das gar nicht zu thematisieren. Machen andere mit ihrem Beruf auch nicht. Wenn du in der Metzgerei arbeitest, dann sitzt du auch die Abend mit deinen Freunden zusammen und redest drei Stunden lang über Hackfleisch.
Ja.
Da gab's ne, also wie gesagt, bei mir gab's da keine Reaktion, weil ich das immer von Anfang an klar gemacht habe, das ist mein Job und ich habe keinen Bock, da ständig drüber zu reden und mich dann ständig tausendmal, was willst du da immer sagen, ohne zu einer Selbstdarstellerin zu werden? Das ist nicht mein Ding. Mein Privatleben ist mein Privatleben und da bleibt das Ganze raus. Also kein Thema. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden ist.
Ja, also bei mir ist es halt einfach klar, bei mir haben natürlich Leute mitbekommen, dass ich das mache auch. Also es war damals, wo ich mit La Petite Mort angefangen habe, habe ich ja eben auch studiert und am Anfang hat das jetzt an der Uni, habe ich das auch nicht groß erzählt oder so, aber meinen Freunden und Familie natürlich schon. Und da war es eigentlich zum Großteil so, dass das eigentlich alle ziemlich cool fanden. Allerdings habe ich eben auch die ein oder andere Freundin, die das einfach nicht gucken kann. Also zum Beispiel auch meine beste Freundin, ja, die habe ich dann mal genötigt, den einen oder anderen Film zu gucken. Die verträgt es dann einfach nicht. Ja. Also die schläft dann nicht, die kriegt Albträume und so. Das ist total schade, weil sie es eigentlich gerne gucken würde. Ich mache es jetzt immer so, dass ich ihr so zusammenhangslos einzelne Szenen aus Filmen zeige. Also die gesamten Filme kann sie einfach nicht gucken, ja. Oder meine Eltern, das ist eigentlich so das krasseste Beispiel. Meine Mutter war auch so jemand, die konnte nicht mal einen Tatort gucken, ohne Angst zu haben, ne? Und die habe ich dann wirklich ganz sachte da rangeführt. Der habe ich bei La Petite Mort dann erstmal das Making-of gezeigt und habe so gesagt, guck mal, da steht jetzt einer ums Eck und der spritzt jetzt gleich Blut und so. Und das hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Es hat wirklich ein bisschen geholfen, ihr so diese Illusion halt zu nehmen, ne? Und dass sie das so ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht. Ja, und dann haben wir sanft angefangen, so alte Traumata aufzuarbeiten. Ich habe sie nämlich mit 13 oder so auch mal gezwungen, Scream anzuschauen. Danach musste ich bei ihrem Bett schlafen und so. Ja, und dann habe ich halt so angefangen, dann haben wir wirklich mit so ein bisschen so, ja, sanfteren Horrorfilmen angefangen. Und meine Eltern haben sich wirklich zu Horrorfilm-Fans entpuppt. Also wir haben cool. Dann, ich glaube, 2-3 Jahre später, das werde ich nie vergessen, waren wir an Weihnachten bei meinen Eltern im Allgäu. Und haben alle 3 Teile Hostel geguckt. Also halt echt krass, gell? Also wir haben uns dann richtig durchgeackert durch die ganzen Horrorfilme. Und das ist heute noch so, dass wenn meine Eltern uns besuchen, mein Vater immer als erstmal so, habt ihr einen guten neuen Horrorfilm da? Und also das ist halt eigentlich eine total schöne Geschichte. Und die waren dann auch mit auf Horror-Conventions. Die waren auch mal bei einem Olaf Ittenbach-Dreh dabei. Und
cool,
so.
Cool.
Also richtig cool. Trotzdem gibt es auch Leute, die das, also jetzt zum Beispiel meine Schwiegermutter, die kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also die war dann am Anfang auch mal so, dass sie so gesagt hat, so, ja, wir dachten immer, Leute, die Horrorfilme gucken, sind ein bisschen dumm. So, ja, okay, wow. Hast du denn schon mal einen Horrorfilm gesehen? So, nee. Also, ja, aber was dann auch wieder süß ist, sie hat mir dann erzählt, sie hat irgendwie mal damals Der Weiße Hai geguckt und hat dann Baldrian vorher genommen. Ja, eine Geschichte. Also, okay, ich gucke den jetzt, aber ich nehme Baldrian vorher, sonst reg ich mich so doll auf. Also das fand ich auch wieder süß. Ja, nee, aber also die findet es jetzt nicht super schlimm, dass ich das mache, aber die hat da, glaube ich, jetzt auch nicht so viel Verständnis oder so für.
Okay.
Was nimmt die denn dann, wenn die Marcel Walz für einen
guckt? Ja, guckt sie ja nicht. Die guckt, nee, guckt die ja nicht.
Gibt es nur 100 Tilidin, dann kannst du richtig beschlafen.
Ja, genau. Ja, ich muss Propofol, auf Gottes Willen.
Es war dann auch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, das war, ich habe irgendwann mal kurz bei Wer wird Millionär mitgemacht, bin aber gar nicht auf den Stuhl gekommen. Aber auf jeden Fall gab es dann einen Zeitungsbericht und da wurde ich angekündigt eben auch, dass ich Horrorfilme drehe. Und daraufhin hat sich da so eine Pressewelle irgendwie losgetreten tatsächlich. Und dadurch haben es dann auch an der Uni viele Leute mitbekommen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Und da war es auch wieder erwarten so, dass die das alle total cool fanden, also auch meine Professoren und so, ne? Und es war dann sogar so krass, dass die mich überredet haben, dass ich meine Masterarbeit zum Thema Horrorfilm schreibe, weil das in der Rhetorik noch niemand gemacht hatte bis dato. Und also das war wirklich sehr, sehr positiv alles. Also ich habe da viele positive Resonanzen und auch heute noch, also ich arbeite ja jetzt auch als Redakteurin und Nachrichtensprecherin, das beißt sich ja theoretisch auch ein bisschen, aber auch da haben meine Chefs überhaupt kein Problem mit gehabt. Ich sag mal, die wenigsten Zuschauer von meinen Regionalfernsehen, die gucken jetzt, was ich sonst so mache. Also und wenn, dann... Ja,
du hast doch auch ganz viel Presse gehabt mit der Gesangsshow. Ich weiß, dann habe ich das nur wegen Annika, der diese Gesangsshow geguckt. Ja. Dann hat sie live gesungen und habe ich gedacht, da, so muss eine Horrorschauspielerin sein.
Richtig, der wahre Horror war da auch mal zu sehen, der wahre Horror.
Du hast mich noch nicht singen hören ohne Autotune, um Gottes Willen.
Ja. Also sehr so schön. Viel zu meinem Umfeld und Horrorfilmen.
Also ich muss dazu sagen, ich habe meiner Mama, meiner alten Mutter, der habe ich ja mal einen Film von mir gezeigt, nach 20 Minuten hing der Haussegen schief, mein Bruder wollte mir den Kopf abreißen.
Ja, den Cannibal, oder? Von Marian Dora.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich Mama gezeigt habe. Also die war ja vielleicht sauer, mein Bruder wollte mir den Kopf abreißen, da hing da wirklich der Haussegen schief. Ich gefragt, ob ich sie noch alle habe und ich habe meinem Bruder gesagt, meine Mama hat, und das ist jetzt kein Witz und kein Slapstick, meine Mama hat den Abend eine halbe Pulle Wein gesoffen und Sturz. Ich habe die so traumatisiert in dem Alter noch, mein lieber Mann.
Hast du gut gemacht, Manu, hast du gut gemacht.
Ja, da siehst du mal, echt, die war voll traumatisiert. Das ist jetzt kein Slapstick und keine Lüge, der hat eine halbe Pulle Rotwein gesoffen. Die andere Hälfte habe ich gesoffen.
Bei dir, Marcel?
Bei mir, also ich hatte eigentlich auch nie irgendwelche. Also eigentlich gar keine Probleme. So, selbst wie ich noch kleiner war und und es schon so angefangen habe mit Geschichten schreiben, wo meine Oma noch gelebt hat, da habe ich der immer diese Geschichten und da ging es ja eigentlich schon in diese Richtung. Und da hat sie sich auch nichts dabei gedacht und hat eigentlich gesagt, das ist alles ganz toll, ganz schön. Ist sie auch mit mir musste die auch mit mir damals, wenn wir im Urlaub waren, ins Kino gehen. Ich weiß auch immer, was du letzten Sommer getan hast, anschauen. Da hat sie auch nichts dabei gedacht und hat gesagt, ja, das ist ganz gut. Ich habe nicht verstanden, warum die Putzfrau gebracht wurde, aber alles andere ist okay. oder halt auch mit meiner Mutter oder mit dem Lebensgefährten von meiner Mutter, da ist eigentlich gar nichts so. Die sind da super stolz drauf, alles ganz toll. Es ist viel mehr, dass sich Leute jetzt wundern, dass meine Filme, die ich jetzt mache, nicht mehr so blutig sind wie meine Filme, die ich davor gemacht habe. Dann kriege ich eher so, ja, das ist ja ganz schön und so, Blind und so weiter, der ist ja auch ganz toll und so, aber irgendwie passiert da ja gar nichts und so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist halt das ist eine andere Richtung. Und, und da kriege ich ganz viele Nachrichten wirklich so von Leuten, so, dass sie sich halt Blind angeschaut haben und sich gewundert haben, dass er nicht so brutal ist. So, weil es halt die meisten in den letzten Filmen, was sie dann gesehen haben, eventuell Bloodfeast war. Und wenn du die Wertung und halt die Unrated-Fassung anschaust, da geht es halt dann schon ein bisschen zur Sache. Geht es eher in die Richtung, dass sich Leute wundern, dass es bei mir weniger geworden ist. Ich hatte, wie gesagt, nie irgendwelche Probleme oder von der Arbeit damals, wo ich noch bei Zara gearbeitet habe, da ging das ja das Ganze los mit das Lapetimor und die ganzen Sachen. Da hatte ich ja bei Zara gearbeitet und da waren auch meine Arbeitskollegen, also da war auch nie irgendwas, das irgendwie komisch aufgefasst wurde. Da wurde sich eher gewundert, dass ich Horrorfilme mache. Also ich hatte ja viel von dir, weil du so irgendwelche witzigen Filme drehst. Da ist zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, wo wir auf dem Weekend of Horror waren. Und da hatten wir einen Stand. Ich glaube, Annika, das war für Sie zwei oder irgendwie so, keine Ahnung, oder Lapetimor. Es war auf jeden Fall schon weit nach Lapetimor und das ganze Zeug. Also es war schon was Blutiges draußen. Und dann hatten wir auch eine ganze Reihe an Fans von dem Film da stehen. Und dann hat einer gefragt, so, ja, hat es, glaube ich, von dir, Annika, oder von irgendjemandem ein Autogramm auf die Poster bekommen. Und dann hat er gesagt, so, ist der Regisseur auch da? Und dann hast du ihn noch gesagt, so, ja, der sitzt hier. Und dann saß ich da halt so mit meiner Glitzer-Kelly und das und das und alles Mögliche. Und dann hat er gesagt, oh, du bist der, also da habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Und das habe ich eher immer zu hören bekommen, dass die Leute dann sagen, so, ja, wie jetzt? Du hast den Film gemacht, auf meine Güte. Vielleicht ist ja irgendwas falsch bei mir. Aber das ist, das habe ich dann eher immer zu hören bekommen, als dass die Leute gesagt haben, so,
Da geht es aber die Leute anscheinend einfach leichter im Umkreis als uns, die es nur ansehen. Also ihr, die es macht, bei uns, wenn man sagt, ja, den und den Film hätte, da schauen wir uns den an. Und dann hast du fünf Leute da und die schauen die an, was du für eine kranke Sau bist. Ja. Und ich sage, hallo, ich hab den nur gekauft und find's cool, ich hab den nicht gemacht, was ist mit euch?
Ja, aber genau, und wir sagen dann so, ja, wir machen den ja, aber wie sind die Leute, die sich das anschauen?
Genau. Da schiebt man jedem schwarzen Peter zu. Das ist ja gar nicht so, wenn du Marcel jetzt siehst, dem würdest du ja niemals diese harten Horrorfilme, da hast du deine Glitzer-Queen stehen und denkst, die macht dann mit Reese Witherspoon irgendwelche romantischen Komödien und hat diese Glitzer-Queen da abgründet, die glitzern überhaupt nicht mehr.
Aber das ist bei mir auch so. Also das ja, ist genau das. Dann
auch nicht zu. Du bist ja
das war
zu
halt damals auch, glaube ich, dieses, was da in der Presse immer war, das war immer so, oh, die brave kleine Studentin dreht in ihren Semesterferien Horrorfilme so. Und war halt auch, ich bin ja auch sehr klein, also da ist auch immer jeder überrascht, dann auf dem Weekend of Horror oder so waren auch, hey, du bist ja voll klein. Ich so, ja, ich bin total klein. Und da hat man immer so eher so diesen Süßfaktor, ne? Und wenn du dann aber, wenn du denen dann sagst, ich drehe Horrorfilme und schlachte Leute ab, so, okay.
Ich verstehe gar nicht, warum ich den nicht gekriegt habe. Ich habe immer Arschlöcher gespielt in über 70 Filmen und sehe auch aus wie eins. Das ist okay, kann man noch machen.
Aber meine Freunde, ich habe ja jetzt La Petite Mort noch mal angeschaut vor der Runde und habe meine Freundin auch wieder mal dazu genötigt, dass sie mitschauen muss. Und die mag ja so Torture Porn und vor allem so Low-Budget-Zeug gar nicht. Mhm. Und hat dann gesagt, ah, das war wieder mal so einer von deinem Scheißfilm. Aber die eine da, die Mama, die hat voll die geile Stimme, kannst du dir ausrichten.
Sag dir, das Rezept ist einfach. Reicht dich Jack Daniels Cola und Marlboro.
Okay, dann musst du die blauen LM austauschen, sage ich hier.
Genau, mit der blauen LM kriegst du so weit. Nein, bei mir sind mit der Stimme aber auch so, die hat sich damals verändert. Ich habe in 20 Jahren einen Autounfall gehabt, da habe ich mir einen Schädel eingeballert. Das hieß, Marcel und Annika kennen das siehst du ja heute noch teilweise, wenn ich das nicht überschwenke. Hab da richtig einen von Hals gekriegt. Jetzt muss ich wieder gucken, ob meine Stimme, da habe ich natürlich auch Angst drum, was das meiner Stimme wird, ob ich dann wieder Filme mache, wie es mit dem Singen ist. Die haben mir beim letzten Facelift letztes Jahr die Stimmbänder zerballert mit dem Beatmungsschlauch. Da habe ich jetzt Reinke-Syndrom links, setze ich das und Verdickung und Vernarbung links und rechts und bla bla bla. Ich habe keine Ahnung, was die mit meiner Stimme machen. Ich hoffe, dass ich danach nur singen kann und immer noch genauso klinge, wie ich jetzt klinge. Und muss dann jetzt seine Stimmbänder machen lassen. Deshalb, Teute, drückt mir die Daumen, dass meine Stimme danach noch dieselbe ist.
Auf jeden Fall.
Die sind gedrückt.
Überleg dir mal, Annika, ich würde nett klingen. Ach du Scheiße.
Ja, sagt viel aus.
Ja, wenn ich da nett klinge und taucht dann irgendwann auf einer Filmkonvention auf und ich klinge da nett mit so einer ganz lieblichen Stimme, steht die Annika, da zeigt mir Finger auf, ihr bricht ihr schallendes Gelächter auf.
Aber sowas von.
Das wird, nein, wollen wir doch nicht hoffen, um Gottes Willen. Frau Kinder, soll ich euch mal neidisch machen? Heute Abend gucke ich Pretty Face.
Ah.
Du meinst
Pretty
Boy, aber das ist völlig okay. Boy.
Pretty Face? Gibt's schon Teil 3?
Ach nein, Pretty Boy heißt der, genau. Der Punkt ist, Pretty Boy von der Regisseurin höchstpersönlich an mich übergeben.
Ich hab's noch nicht geschafft, Marcel. Es tut mir total leid.
Oh mein Gott, es ist völlig okay, oh mein Gott.
Aber es waren Bundestagswahlen. Ich hatte so viel zu tun.
Was hast du denn gemacht bei der Bundestagswahl?
Ich mach doch Nachrichten.
Ach, das stimmt ja als Nachrichtensprecherin.
Ja, da haben wir dann auch hardcore viel zu tun und da waren auch die ganzen Politiker natürlich bei uns in der Region und so. Hatte die alle noch vor anderthalb Wochen hier da.
Auch lauter Pretty Boys.
Ja, ganz viele Pretty Boys.
Das wäre ja mal was. Ich müsste auch mal Nachrichtensprecherin werden.
Das stelle ich mir richtig geil vor.
Moskau, Bombenanschlag mit, oh warte, Leute, das war kein Bombenanschlag, hier, das ist ganz billiges C4, das sage ich euch so, das sehe ich auf den ersten Blick, das sind Amateure.
Ja, das wäre was.
Wo gibt's Pretty Boy heute dann zu sehen?
Bei mir zu Hause. Ich habe den ja vom,
zu Hause.
Vom Regisseur Öst persönlich bekommen aus Hollywood.
Jetzt du meine Sohn, das habe ich auch.
Und die Annika auch.
Eine signierte Blu-ray oder wie?
Nein, das ist, ich habe den Online-Screener.
Ah, okay.
Online-Screener, die alte Schlampe hat ewig gebraucht, bis er mir das Ding mal geschickt hat. Sonst habe ich immer alle Filme direkt bekommen, als ich fertig war. Da hat er jetzt ewig gebraucht, bis ich das verdammte Ding gekriegt habe.
Das dauert halt länger aus Hollywood wie aus Mannheim.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube eher, dass der Marcel das schon lang, lang geschickt hat, aber du hast ungefähr so lang gebraucht wie mit Zencaster heute.
Nein, ich habe das alte Biest schon vorher gefragt, aber der liegt bis der mal Nachrichten beantwortet auf Facebook. Um Gottes Willen, da schreibst du 5 Nachrichten und nach 6 Monaten antwortet er.
Hey, man, die kriegen wir eine.
Mann, Manusch, ich habe dir doch schon erzählt, bestimmt schon vor 10 Jahren, du musst immer Gossip dazu packen. Dann antwortet er schneller. Aber es ist doch wahr.
Ja, ich schreibe da jetzt immer ein. Hören Sie mal, wissen Sie schon das Neueste?
Das glaubst du mir nie.
Ja, klick, was? Eine Sekunde später hat schon geöffnet.
Oder ich mache ihm vor, dass ich ein Nacktfoto von Prinz William hätte oder irgend so ein Kram.
Nee. Von Prinz William? Wieso das denn?
Ja, zur Queen gehört auch ein richtiger Prinz dann. Oder ich sag, ich hätte einen nackten Keanu Reeves oder irgendwas.
Ja, da bin ich halt auch mal. Ja,
jetzt schon eher, oder?
Ja, da wird sie ganz wahrscheinlich. Ich hab den ja zweimal gesehen. Er hat ja in New York auch in der Party. Aber ich habe den nie angesprochen, obwohl jeder immer gesagt hat, der ist super nett. Einmal war es nur im Vorbeigehen, anderes Mal war der im Central Park, das werde ich nie vergessen, saß auf einer Bank und hatte da irgendwie Lunch. Und dann habe ich gedacht, da kannst du doch jetzt, wenn der Mann sich abseits von allen Menschen setzt und setzt sich dann ganz alleine auf eine Bank, um Lunch zu haben, ohne irgendjemanden bei sich zu haben, da kannst du unmöglich jetzt da hingehen und den anquatschen. Dann habe ich es nicht gemacht.
Obwohl jeder gesagt hat, mal gemacht, da hätte ich den nächsten Marcel Walz Film gebracht.
Ja, hey, wie sieht's aus mit Lampenmord 3?
Ja, den hätte ich bestimmt den Kopf verdreht mit meinem Charme.
Wir werden es jetzt nie erfahren.
Ja, das war auch interessant. Das war auch interessant, wo man da als Zirkus-Team mit Aufgaben aufgelaufen
sind. Was?
Wo wir in New York aufgelaufen sind mit Avantgarde als so kleine Zirkus auf Deutschland.
Ja, das war toll.
Aber das war aber schön mit Avantgarde in New York. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das war 2010, habe ich Marcel das erste Mal nach New York geholt. Da ist ein Mann vorher gekommen, der ist bei mir gewesen. Da haben wir, der Dominik und ich, gemeinsam einen Truthahn, das war irgendwie zur Thanksgiving-Time, da haben wir gemeinsam einen Truthahn kremiert, aber wir haben das Ding tapfer gegessen.
Marcel, da fällt mir auch der Burisch ein zu Avantgarde, der gesagt hat, warum hat die denn so ein Zirkuszelt an? Mit meinem Dündel. Habt ihr Avantgarde gesehen?
Na, nee, noch nicht.
Also dann achtet mal auf mein Outfit.
Den müsste ich mal wieder gucken. Ach, den habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Mhm. Avantgarde, das war Frühjahr 2010.
Ich finde, Avantgarde braucht ein Remake, Marcel.
Ich finde auch.
Ja, doch, der
das war seine Zeit einfach aus, meiner Meinung nach. Keiner hat es verstanden.
Ja. Nee, wirklich, also jetzt auch mit mehr Budget und so, also da eigentlich solltest du da echt ein Remake draus machen.
Es ist wirklich, also der Film bei mir damals, das war seine Zeit wirklich weit voraus, meiner Meinung nach, und es war sehr...
Ja, den könntest du ehrlich machen. Das war eine ganz, ganz tolle Truppe damals. Da war die Zoe noch dabei, Zoe Hunter Lee ist da noch bei, hatten wir Debbie dabei, war der Brandon Slagle dabei, der Annika, dann war das Marcel, dann war das Moi, dann war Megan Sacco war da noch bei, wen habe ich hier jetzt noch vergessen?
Die Nadine.
Ach, die Nadine war noch dabei.
Die Hauptdarstellerin.
Ja, die war noch dabei und dann dieser Hübsche mit den Dreadlocks, der da in der Badewanne lag, den hatte Chris, glaube ich, angeschleppt, mein Mann damals, mein Ex-Ehemann.
War das auch irgendwie Rapper oder sowas, ja, ne?
Ja, irgendeine Musik hat, nee, Rap hat er doch nicht gemacht. Was hat der denn nochmal gemacht?
Bitte nicht.
Ich kann mich denn nicht mehr
erinnern. Und er hatte Dreadlocks und Cappy und den ganzen Zeug, das war auf jeden Fall ein Rapper.
Oh Gott, wir huschen von Film zu Film.
Dann muss es ein Rapper sein. Wenn er Dreadlocks hat, dann muss er Rapper sein.
Auf jeden Fall. Nee, aber das war wirklich eine witzige Zeit. Ich muss halt immer dran denken, wo wir da in dem Park waren. Und der Brandon mit diesen High Heels und dieser mit Leopardjacke und die Annika mit dem pinken Türntel und die Manusch mit dem Zylinder. Also, wir sahen aus, als wären wir irgendwie aus einem psychopathischen Anschein ausbrochen. Oder,
ja,
oder
herrlich.
Oder hätten wir uns verlaufen vom Zirkus oder so. Das war
und der
so
Kies lustig. Mit seinen oh, Flügeln.
Kies, genau.
Und der Kies mit seinen Engelsflügeln. Also ihr müsst den Film gucken, ne?
Ja, unbedingt. Ich bin angefixt. Es hört sich irgendwie an wie eine Szenerie aus die Brandl-Picture-Filme.
Den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen, den Film. Das hat so Spaß gemacht, den zu schauen. Und dann sind wir in einem 69er Plymouth Fury gefahren, 1969er Plymouth Fury, ein offenes Auto, ganz seltenes Modell, mit einem 440er Sixpack-Motor drin, das ist ein 7,2 Liter V8 mit 6 Vergasern drauf. Die Karre hat gebrüllt wie ein Löwe und das Auto war so geil. So.
Hatten wir so ein Auto?
Dieses riesige schwarze Cabriolet.
Annika, jetzt reiß mal zusammen, am Ende.
Entschuldigung, auf so Autos habe ich echt nie geachtet, es tut mir leid.
Schatz, dieses riesige schwarze amerikanische Full-Size-Karte, der war 6 Meter lang und 2 Meter breit, die musste die ganze nicht übersehen haben.
Anscheinend schon.
Die Annika hat so gar keinen Sinn für sowas.
Hey,
das kann ich verstehen.
Bei
mir geht sowas auch direkt vorbei.
Das beste Auto überhaupt habe ich jetzt seit kurzem.
Du hast den 69er Plymouth Fury mit einem Big Block übersehen. Also ich bitte dich, das ist unverzeihlich.
Ich habe jetzt so ein Fiat 500.
Obwohl, die finde ich toll.
Und der hat sogar so einen Sportknopf, der kann dann von 69 PS auf 101 PS schalten. Das ist gut, wenn man Berg hochfährt.
Ja, das glaube ich.
Das ist ja so ein richtiges Bettmobil an den Kleinen.
Ansonsten interessieren mich Autos nicht ganz so doll.
Ist auch kein Autofan, so wirklich. Aber das war auf jeden Fall, das war auch
das Auto war eine Schau, das war der. Und ich werde das nie vergessen. Dann haben wir irgendwelche Ballrooms noch gesucht am Anfang. Und da habe ich in New York rumgesucht, dass wir so ein Ballroom bekommen haben für die Endszene, für die Party und allem Kram. Und da sitze ich dann irgendwann der Mafia gegenüber. In New York siehst du ja direkt, wer zur Mafia gehört. Und da habe ich dann mit so zwei Mafiosen da gesessen. Mein lieber Mann.
Ja. Was auch ganz lustig war, wir hatten, jetzt reden wir über jeden Film, aber es ist halt so, müssen wir einfach die Podcasts umbeenden. dann, wo wir diese Ferienwohnung in Queens hatten und die erste Nacht, sondern wir haben uns da reingelegt und es war wirklich süß, ein süßes Haus war das. Allerdings kam dann der Besitzer hin, der Tony, und hat gesagt, ja, Tony. Und dann,
Tony hatte in der Wohnung keine Trittschalldämpfung verbaut. Oh, Jesus Christus.
Das größere Problem war eigentlich, dass er gesagt hat, dass er uns eine Tür zum Keller gezeigt hat oder irgendwo hin und gesagt hat, diese Tür dürfen wir nicht öffnen. Mhm. Und das hat er ganz komisch gesagt. Mhm. Dann saßen wir alle so da und dann dachten wir so, Und eines, also in der ersten Nacht sehen wir dann auf einmal... Was war denn da? Hat da jemand geschaut? Was war denn da an der Tür, Annika?
Ja, es waren halt Geräusche da. Du und Katrin, ihr habt euch ins Hemd gemacht. Ich war so halb dazwischen und Olli war dann endlich mutig und hat dann nach dem Rechten
geguckt. Das waren doch die Pitbulls, oder nicht?
Ja, ja, genau. Ja. Der hatte die Hunde im Keller.
Und aber das Schlimmere war eigentlich, dann hat mitten in der Nacht, so gegen eins, oder es war auf jeden Fall schwarze Nacht, hat dann die Haustür hatte so ein Fenster, so ein Milchglasfenster drin und dann sehen wir auf einmal jemanden vor der Tür stehen, der dann klopft an die Tür.
Ich glaube, das war eher so 9 Uhr abends, aber...
Ja, Chatley. Und dann klopft er und hämmert an diese Tür und dann ist wirklich so, ach du meine Güte, was war das? Wer ist das denn jetzt? Und dann hatten wir halt diese Panik und alles wirklich Geräusche aus dem Keller. Und dann dachten wir so, wie sind die nächsten, glaube ich, die nächsten Geräusche aus dem Keller blieben werden. Und dann war das aber der Toni, der uns irgendwie Handfigur oder Schlüssel geben, das war ganz schrecklich.
Das war ein echter Charakter. Ich fand ihn ganz, ganz interessant.
Ja.
Der war wirklich sehr interessant.
Ich war nur froh, dass der Olli dabei war. Das war irgendwie wenigstens eine erwachsene Person. Das hat doch der am Flughafen so ja gesagt, der dann zu ihm gesagt hat, ob er mit uns da wirklich hier ist. Mit dem Haufen da.
Und oh, ihr seid dann geflogen, wo wir das Unwetter hatten. Wir hatten ja hinterher keinen Strom mehr und gar nichts mehr. Ich habe da Lady Gaga gehört, Dance in the Dark, ich habe das alles mit Batterien gehört. Ihr wart weg, da ging das Unwetter los. Wir hatten keinen Strom mehr, es gab kein Benzin mehr, es gab nichts mehr zu essen. Das war der dritte Weltkrieg da in New York.
Ja. Es war der schlimmste Tag meines Lebens, also nach Beerdigung.
Und der schlimmste war, als wir dich auf die Fordham Road gebracht haben, bei uns in der Nachbarschaft, wo ich gewohnt habe. Wir hatten Fordham Road da, das ging da runter in die Bronx, Fordham Road. Riesige Einkaufsmeile, günstige Preise. Und Marcel ist dann all over the place.
Allerdings war trotzdem der schlimmste Tag meines Lebens definitiv der Rückflug. Die haben sämtliche Flüge gecancelt. Alle gecancelt. Es hat geschüttet, geregnet, gewitzt, gedonnert. Und ich bin ein unglaublich krasser Mensch, der Flugangst hat. So. Mhm. Und dann saß ich da und dann wurde auf einmal der Flug gegenüber von uns gecancelt nach Porto, wie heißt es, dieses eine spanische Dings da.
Nach Europa auf jeden Fall, wo wir auch
hin wollten. Ja, auf jeden Fall auch, wo wir auch hin wollten. So. Und dann dachte ich mir so, ich habe meine Sachen schon zusammengepackt. Hab schon gesagt, so, das war's, wir bleiben noch eine Nacht hier, ne? Das ist ja wunderbar.
Ja, weil du musst sagen, wir haben schon stundenlang auf dem Boden, auf dem Flughafen geschlafen und so, ne?
Sieben Stunden mindestens. So, und dann, das war überall Fernsehteams und dann dachte ich mir so, dieses Paparazzi überall. Auf jeden Fall sagen die dann, ich habe dann mein ganzes Zirkuszeug zusammengepackt und haben mir gesagt, so, wir bleiben jetzt hier. Und dann announcen die auf einmal unseren Flug, dass der jetzt halt in den nächsten, wir sollen uns zum Einstand bereit machen. Bei mir war alles vorbei. Ich bin mir sicher, meine Hautfarbe hat sich verändert von angenehm braun bis käseweiß. Und dann habe ich, dann mussten wir unsere Sachen packen, dann sind wir in dieses Flugzeug gestiegen.
Als einzige geflogen.
Wir sind das einzige geflogen. Dann dachte ich mir so, diese Geistesgestörten. Ich war so kurz davor, da wirklich da zu bleiben, eigentlich im Kopf.
Final Destination, Baby, Final Destination. Ja.
Und dann hat das Flugzeug im Stehen gescheppert und alles mögliche. Draußen sind die Blitze rumgegangen. Ich so, das kann jetzt alles nicht wahr sein. Dann sind wir gestartet und mit einem Tempo, ne? Der wollte schnell durch die Wolken da durch. Anscheinend hatte der gerade irgendwie ein Loch gefunden, wo er sagte, da ist gerade nichts, wir fliegen da durch. Und dann hat das geschäppert, die Dinger sind aufgegangen oben. Ich habe gedacht, das war's. Die Nadine hat, die Hauptbestandin hat auch, die war auch keine begeisterte Fliegerin und hat meine Hand gekrallt und dann, aber dann waren wir über die Wolken und es war okay. Aber es waren mit Abstand die schlimmsten 10 Minuten meines Lebens.
Schatz, ich kann dir sagen, wenn ihr 2,5 Jahre später gekommen wärt,
was nicht der Fall war?
Im Oktober 2012, da haben wir richtig Spaß gehabt, ne? Mit den Überschwemmungen, das war ja ein Kindergarten dagegen, 2012.
Wenn ich in der Luft bin, habe ich Angst vor mich in der Luft.
Ach, ihr wärt nirgendwo mehr hingegangen. Was 2012 dann gewesen ist, das war der absolute Kracher. Danach haben wir wirklich in der dritten Welt gelebt. Da sind ganz schreckliche Sachen passiert, haben Teile unter Wasser gestanden, mit meiner Mutter sind die Kinder ertrunken, aus dem Arm gerissen worden, Staten Island, und das war eine Katastrophe. 2012 wärt ihr nicht mehr da rausgekommen. Da haben wir wirklich eine gute Woche gelebt wie in einem dritten Weltland. Wir haben 5-6 Stunden angestanden für Benzin. Da sucht es einen Supermarkt. Wie hier jetzt bei uns mit der Flutkatastrophe, wo wir die hatten. Da sucht es einen Supermarkt. Dann nahmst du nicht das, was du haben wolltest. Du nahmst wirklich das, was du noch bekommen hast, damit du irgendwas zu beißen hattest. Mhm. Das war richtig, richtig krass.
Ja, das ist auch sehr schlimm. Mein Flug war auch wirklich schlimm.
Bitte?
Es ist wirklich schlimm, aber mein Flug war jetzt auch sehr schlimm.
Oh, du bist so herrlich dramatisch. Ja, guck mal, die Annika hat wieder Nerven und die alte Diva, die hat dann wieder rumgeschrien im Flug.
Als wir dann angekommen sind, waren unsere Koffer dafür weg. Das war auch ziemlich beschissen.
Stimmt. Mit wem hat er geflogen? Air France oder British Airways? Weil Air France verlegt
immer Singapore Airlines.
Oh, das ist immer ungewöhnlich, dass die mal was verloren haben. Normal verlieren die ja nichts.
Das war aber eher vom Flughafen, weil da so ein Chaos war.
Ja,
wenn wir da auf dem JFK oder am LaGuardia, wenn es Unwetter gab oder was, da stand da alles Kopf. Das stimmt schon.
Wir driften ab.
Ja, ja, vor allem mit den Geschichten kriege ich noch weniger Lust auf Fliegen. Ich mag es eh schon nicht.
Ja, mir ist halt immer ein bisschen viel. Ich habe ja jahrelang, als ich dann in Amerika bekannt geworden bin, ich habe den ja jahrelang hin und her geflogen. Also das geht dir irgendwann echt an die Substanz. Ich habe ja immer jedes Jahr irgendwie zwischen 3 und 5 Jetlags durchgezogen. Ja. Also nee, irgendwann merkst du das. Ich bin ja sehr, sehr viel zwischen Europa und Amerika hin und her geflogen. Das geht ja echt an die Substanz. Rüberfliegen, das geht mit dem Jetlag. Aber wenn du von Amerika nach Deutschland kommst.
Ja, das ist heftig.
Das ist richtig böse. Das haut dich dann 2-3 Tage aus dem Rhythmus.
Definitiv, ja.
Das ist krass. Das ist richtig fies. Ach, du darfst uns übrigens auch Fragen stellen. Wir lassen dich überhaupt nicht mehr zum Wort kommen. Eigentlich bist du ja der den Podcast hier macht.
Nee, das ist eine ganz, ganz lustige Runde. Da könnte ich noch Stunden zuhören. Aber wenn wir noch Stunden zuhören, dann wird uns der Corby wahrscheinlich ganz, ganz schlimm prügeln. Der uns steigen muss, weil wir haben ja noch eigentlich einen dritten dabei, aber wie vorher schon gesagt, Frauenhasser und so weiter, wollten wir lieber weglassen.
Oh, hältst du mal ruhig, es gibt keinen Kerl, mit dem wir drei Weiber nicht fertig sind.
Also soll sich ruhig trauen, ja? Soll mal hier reinkommen.
Ja, erstes Corby. Nee. Kommt alles auf dich zurück.
Wir drei Bitches haben schon mit ganz anderen Männern aufgenommen.
Marcel,
Annika und ich meinten das jetzt anders als du.
Also. Entschuldigung.
Sagst du, mein Mensch.
Das überlassen wir jetzt einfach der Fantasie von jedem Hörer.
Ach, ihr seid und, so ihr bei euch.
Wann sieht man euch, oder gibt es einen Plan, dass ihr drei demnächst wieder mal zusammenarbeitet?
Ja, Annika und ich arbeiten ja in Deutschland. Annika und ich machen ja zusammen mit Film. Wir sind ja beide in Sechshand vom Barone.
Mhm. Was sind wir? Ach so, in Sechshand, ja.
Du bist ja irgendeine verwieserte, traumatisierte oder irgend so
was. Ja, genau, ich bin eine trauernde Witwe. Ich habe aber da nur einen Drehtag, genau, deswegen hatte ich das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ja, aber stimmt, da sind wir tatsächlich beide zu sehen in dem Film mal wieder. Ja, richtig.
Du bist eine Witwe und ich habe einen Puff.
Ja. Also, ja, ich habe zum Adriano noch gesagt, wenn das so ein Sexfilm ist, mache ich nicht mit, ne? Also, Manouche, sag mir mal, weißt du da noch was ich nicht weiß?
Nein, er weiß auch, dass ich sowas nicht machen würde und dass ich auch gar nicht dabei sein will, wenn wir so einen Krempel drehen. Ich weiß nicht, ob die da sowas gedreht haben oder reinmachen. Ich selber mache sowas ja gar nicht und ich will auch nicht in irgendwelchen Szenen, das weiß ich, und ich will auch nicht in irgendwelchen Szenen sein und irgendwelche Leute dann und so. Nee, das hat er mir versprochen.
Davor, also den anderen Film, den er gemacht hatte, das war ja schon so ein bisschen so ein Erotikfilm oder so und deswegen hatte ich da dann auch nochmal explizit gefragt. Also wenn es Richtung Horror geht, ja, wenn es Richtung Erotikfilm geht, nein.
Aber auch mal, also er hat schon gesagt, das ist eigentlich nur das ist mehr Horror.
Ja, genau. Manu und ich sind da mal wieder seit langem auch in einem Film, also wir haben keine Drehtage zusammen, aber wir sind beide im gleichen Film zu sehen.
Oh nein, habt ihr keine Drehtage?
Nein, ist nicht persönlich zu nehmen, ich hätte dich gerne ermordet.
Ja, ich dich auch, also.
und das Dreierpack von euch?
Da ist eigentlich jetzt gar nichts geplant, aber ich glaube, das ist ja jetzt sowieso auch schwierig, weil Marcel auch einfach in Hollywood ist, ne? Das ist auch was anderes.
Er ist jetzt da drüben, wir sind jetzt hier, da ist natürlich einmal eine Riesennummer und ein Riesenaufwand, wenn wir alle drei jetzt wieder zusammenkämen zu einem Film. Außer er käme jetzt nochmal nach Europa und wird sagen, ich mache mal einen Film in Europa jetzt nochmal. Weiß ich nicht, ob da irgendwelche Pläne sind oder so. Jetzt im Moment steht halt nichts an. Wie gesagt, ein Riesenaufwand darüber.
Genau, jetzt im Augenblick steht gerade nichts an.
Ich weiß ja nicht, ob du nochmal nach Europa kommst, dann sagen, ich mache einen Film in Europa, genauso wie es William Friedkin gemacht
hat. Also, was tatsächlich jetzt der Fall sein wird, ich komme jetzt halt, ich werde nach Europa kommen, jetzt halt aber nicht filmtechnisch, sondern halt über, ich bleibe jetzt dann ein bisschen über einen Monat in Deutschland.
Ja.
Und Dezember, Ende November bis die erste Januarwoche, werde ich in Deutschland bleiben. Weil meistens werde ich nicht mehr, da treffen wir da Dominik nach Deutschland, halt Familie und alles. Und dann vielleicht kann man sich da dann sehen, weil man bleibt dann auch ja länger. Also ich bin auf jeden Fall 1,5 Monate da.
Ja, kann man noch 2 Wochen Raw 4 drehen oder so.
Ja, stimmt. Ihr habt ja irgendwann mal ein Found-Footage gemacht, da war ich noch in Amerika. Ja, warte, ich habe die ja nie zu sehen bekommen. Die alte Kuh hat mir ja nie die Filme geschickt.
Jetzt halt mal den Film flach. Du hast auf jeden Fall mindestens den ersten und zweiten bekommen, da bin ich mir sicher.
Den Raw hast du mir überhaupt nicht gegeben.
Jetzt muss ich überlegen, das wäre echt so.
Wo hast du mir denn einen Raw gegeben, Schatzelein? Nee, Sweetie, darling.
Nein, 2012.
Der ist in der Sandcaster-Hölle wahrscheinlich, der Raw-Link.
Den hast du ja, gut, ja. Das hätte ich doch gewusst, wenn du mir den nach Amerika geschickt hättest. Oh.
Nee. Das war ja auch ein Link. Egal, wie dem auch sei, auf jeden Fall kam der.
Habe ich nicht bekommen. Bestehe ich drauf.
Nein.
Und ja, Funny Face also, habe ich auch nicht bekommen.
Den habe ich auch nicht bekommen.
Aha.
Oh, halt so
aber ich habe ihn gesehen.
Da siehst du.
Manche Sachen muss man nicht sehen.
Was?
Manche Sachen ist es halt so, wenn man es nicht gesehen hat.
Ich verstehe dich schon wieder. Ich nehme doch das Mikrofon mal raus, wo immer
ich glaub, das ist. Ich glaube, es geht an deinem Hörgerät.
Nein, ich verstehe die anderen gut. Ich weiß nicht, wo du das Mikrofon gesteckt hast. Nimm das mal da raus und sprich da jetzt mal rein, Schatz.
Jetzt lohnt es doch auch nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, am besten, wenn du es jetzt rausnimmst, dann muss es wahrscheinlich für ein Schlusswort sein, weil wir sind jetzt bei einer guten Zeit.
Ja.
Ja, am Anfang kommt noch ein bisschen was weg. Jetzt haben wir noch eine Zeit, wo unsere Hörer nicht tot umfallen, weil sie so lange hören müssen.
Ja, das schneidet ihr schon noch zusammen, oder?
Ja, der Korb ist immer fleißig und schneidet, der macht es immer recht gut. Aber es wird eigentlich nichts Essentielles rausgenommen. Also alles, was ich heute gesagt habe, kann und wird gegen euch verwendet. Das ist schon mal amtlich.
Ja, da bitten wir drum. Da bitten wir
drum. Logo. Echt? Sind wir nicht zum Spaß da?
Ach so.
Aber Marcel, sag doch mal noch ein schönes Schlusswort für uns.
Ich sage gerne ein sehr schönes Schlusswort und zwar, es war schön, wieder mal mit allen, also mit Annika und Marusch nochmal so über die guten alten Zeiten zu quatschen. Es war und nochmal so ein paar Sachen, die man vielleicht auch selber vergessen hat, nochmal zu hören und zu drüber zu quatschen. Das war auf jeden Fall sehr witzig und sehr schön und sehr unterhaltsam, glaube ich auch. Und vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der konnte vielleicht jetzt auch mal ein paar Backstories von La Petite Mort erfahren und tausend andere Filme, wo wir natürlich gesprochen haben. und es war auf jeden Fall mal wirklich sehr, sehr schön.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Sehr schön.
Das war sehr schön. Uns hat es auch sehr gefallen, war super cool, dass ihr das mit uns gemacht habt. Ja. Ihr könnt noch zwei Stunden zuhören, weil ihr echt geile Geschichten und halt auch wirklich lustig.
Das habe ich doch nicht bekommen.
Jesus. Reiner Zusläufer halt.
Ja, genau. Leider haben wir jetzt noch einen Keil zwischen die Manusche und den Marcel getrieben, aber die macht sich dann das macht sich dann privat aus.
Ja, das können die, das aber kriegen die hin.
Marcel und ich machen irgendwann eine Reality-Show wie Absolutely Fabulous, das würde überhaupt keinen Unterschied merken.
Und wenn du die Links verschickst, die Screener, dann denk an uns, gell Marcel?
Ja, bitte. Ja,
aber habt ihr Pretty Boy bekommen? Ja, ne?
Pretty Boy habe ich auch schon gesehen, ich fand ihn sehr geil.
Okay, cool.
Wieso, was hast du denn aber sonst noch zu verschenken?
Stimmt. Was wir alles geschenkt kriegen, machen wir auf alle Fälle nach der Show aus.
Der Marcel enthält mir Filme vor, das Biest.
Wir verabschieden uns jetzt dann erstmal, sagen wieder Danke an unsere Hörer. War geil, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Genau. Und ansonsten wisst ihr es ja liked unseren Scheiß, teilt unseren Scheiß und posaunt in die Welt raus und schaut euch die coolen Streifen von Marcel an. Wer es Torture-Pornig ohne Porn will, greift zu La Petite Mort. Und wer es Torture-Pornig ohne Torture und ohne Porn will, greift zum Beispiel zu Blind. und auch den Rest kann man sehr empfehlen. Macht Spaß auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Riesen Dankeschön, auch an euch drei nochmal riesen Dankeschön, war richtig cool mit euch.
Ja, und dann
bis zum ebenso.
Ja, sehr gern. Und dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
Sehr gerne.
Okay, danke. Servus.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.